Hallo liebe Welt. Das Thema der Woche: Fatshaming. Wir diskutieren die Darstellungsweisen bzw. die Abwesenheit der Darstellung von übergewichtigen Figuren in digitalen Spielen. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 81 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und die Tatsache, dass diese Folge existiert, weist euch explizit darauf hin. Sophie.
Ja?
Guten Tag.
Guten Tag.
Geht's dir gut?
Ach ja. Und dir?
Ja, soweit. Wir sind heute nur zu zweit und podcasten so ein wenig vor uns hin. Mittlerweile haben wir ja die 80 angebrochen. Ich weise auch in jeder Folge gerne darauf hin, dass wir in zunehmend hohem Alter sind. Senioren-Podcast.
Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Aber
alte Leute eben so tun.
Ich freue mich aber auf die heutige Sendung.
Ja, wieso?
Weil wir spannende Sachen haben. Wir haben spannende Sachen im Angebot. Wir haben Fatshaming im Angebot, was, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist.
Mhm. Also für mich auf jeden Fall.
Für mich auch. Und ich glaube auch gesellschaftlich eines, das wichtig ist. Und das gerade im Diskurs um diesen, also um marginalisierte Gruppen und so weiter, oftmals hinten runterfällt. Und wir haben eine ganz kurze Presseschau, dieses Mal nur, eine sehr kurze, weil sozusagen der Artikel, über den wir dann ja im Thema der Woche sprechen, zugleich auch das Thema der Woche ist. Und in der Spielewoche haben wir was, zumindest was ich besonders finde, weil ich dich gerne etwas dazu ausquetschen möchte. Beginne doch ruhig erstmal und berichte von deinen Erfahrungen. Was hast du in der vergangenen Woche hauptsächlich?
Meine Stimme ist kalt.
Wow. Erschreck mich doch nicht so
kurzzeitig
mit dem Satz.
Mal kurzzeitig spontan in Darth Vader verwandelt. Berichte doch mal von deiner Spielewoche.
Ja, ich habe Players Unknown Battleground gespielt.
Player Unknown
Battlegrounds, ja, genau.
Player Unknowns Battlegrounds.
Ich komme immer ein bisschen durcheinander. Ich nenne es auch eigentlich nur noch PUBG.
Warum heißt es Player Unknowns?
Weil der Entwickler ich glaube, das ist sein Nametag oder so, den er immer benutzt und hat es dann einfach so genannt. Glaube ich. Das ist so die Geschichte dahinter.
War das ein kleines Projekt, also nehme ich an, als es anfing?
Ich weiß es gar nicht so genau. Da habe ich irgendwie in meiner Vorbereitung, das habe ich leider versäumt, das nachzuschauen. Also inzwischen ist es ja richtig groß. Ich weiß nicht, ich glaube, der heißt David Green, der Entwickler. Ich schaue gerade noch mal ganz kurz nach.
Ja, schau du ruhig nach und dann kann ich währenddessen vielleicht erwähnen, dass es... Für mich scheint es jedenfalls so, das kann aber auch dieser Eindruck mag trügen, das habe ich jetzt nur als Person, die selber nie sich mit PUBG jetzt im Detail befasst hat, dass es einer dieser Titel ist, die so ähnlich wie DayZ beispielsweise irgendwie auf Mods basieren oder auf einer erstmal rudimentären Form eines Spieles auch letztendlich irgendwie so ein bisschen in die Richtung des Indie-Titels ja gehen. Ist es ein Indie-Titel, Sophie?
Nee, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel. Der Entwickler heißt Brandon Green, nicht David. Und scheinbar hat er einfach nur seine Idee in einem südkoreanischen Entwicklerstudio gepitcht, nämlich Blue Hole. Und die haben gesagt, ja, mach mal.
So ähnlich wie bei Netflix, wenn du da irgendwie als Hausmeister irgendwie gerade einmal durchwischst, dann ja, so ungefähr, mach uns mal eine Serie.
Ja, genau. genau, hier, er verwendet den Online-Spielen den Nickname Player Unknown.
Okay.
Daher kommt der Name auch, genau.
Und was ist die Idee, die er da gepitcht hat?
Ja, Moment, muss ich kurz bei meinen Notizen rüber wechseln. Also, ich sag einfach mal kurz, was genau. Es ist ein Battle Royale Shooter. Und für diejenigen, die nicht genau wissen, was Battle Royale eigentlich ist, ich muss das nämlich auch nochmal nachgucken, um mir sicher zu sein, dass ich auch weiß, was es ist. Es ist so eine Mischung aus Survival Game, also das sagt ja schon, was es ist, und Last Man Standing. Also das heißt, man wird mit komplett leeren Händen, also nichts dabei, außer die Kleidung am Leib.
Ich dachte, man trägt eine Unterhose am Anfang.
Ja, mindestens Unterwäsche. aber darüber hinaus ist alles frei. So. Also die Kleidung gibt einem halt keine Vor- oder Nachteile oder so. Und ja, man wird dann eben eigentlich nackt mit 98 anderen Spielern, wenn man am PC zumindest spielt, auf eine 8 Quadratkilometer große Karte geworfen und muss dann sich seine Waffen und seine Rüstung und alles zusammensuchen in Häusern, die eben über diese Karte verteilt sind, und dann gegen die anderen Spieler kämpfen. Und hoffen, dass man gut genug ausgerüstet ist, den anderen früher genug sieht, als der einen selber sieht. Genau, das ist es eigentlich schon.
Und da, ich habe irgendwas gehört, dass es da irgendwie so ein, oder in Videos mal gesehen, dass es da so eine Art blaue Kuppel gibt, die sie irgendwie immer weiter zusammenzieht.
Genau, das macht es ein bisschen spannender, denn die Karte ist halt wirklich riesig. Und am Anfang wirst du eben, genau, springst du aus dem Flugzeug und landest dann auf der Karte. Und dann gibt's bald darauf, wird dann eben ein Kreis festgelegt, also ein Spielbereich. Und in den muss man sich dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum begeben. Ab dann kommt von außen so eine blaue Kuppel und nähert sich diesem Kreis an. Der wird immer auf der Karte angezeigt. Und der wird über die Zeit hinweg immer kleiner, dieser Kreis. Und ist auch vollkommen random auf der Karte verteilt. Also du weißt nie, wenn du anfängst zu spielen, okay, wo gehe ich am besten hin, um genau im Kreis zu sein oder so. Du kannst dann entweder Strategie spielen, okay, ich gehe jetzt genau in die Mitte, oder du gehst an den Rand und musst dann aber dann vielleicht hinlaufen, wenn du Pech hast. Und ja, wie gesagt, der wird immer kleiner. Du hast immer einen gewissen Zeitraum, in dem du, also der wird auch kürzer, der Zeitraum, in dem du Zeit hast, dich da reinzubegeben. Und wenn du dich nicht innerhalb dieses Kreises befindest, also innerhalb dieses Spielbereichs, dann nimmst du Schaden. Und auch der Schaden nimmt zu. Also am Anfang ist der noch relativ gering und abhängig davon, wie oft du zum Beispiel wiederbelebt wurdest, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst. Das geht nämlich auch. Also man kann entweder alleine spielen oder mit einer Gruppe bis zu, also mit dir eingezählt vier Leuten, die können dich wiederbeleben, wenn du irgendwie am Boden bist. Dann läuft auch so eine Zeit ab, dein Lebensbalken dann ab. Und wenn du da jetzt zum Beispiel einmal wiederbelebt wurdest, nimmst du mehr Schaden als die anderen, wenn du außerhalb des Spielbereichs bist. Und wenn man, das habe ich extra nachgeschaut, denn das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, wenn man zu lange braucht, also wenn noch zu viele Spieler übrig sind gegen Ende, dann verschwindet der Kreis irgendwann komplett. Und dann nimmt man einfach dauerhaft Schaden, bis der letzte steht.
Ah, okay, so dass sozusagen man einen Punktesieg nach der meisten Health eigentlich hat.
Genau.
Insofern man jetzt nicht irgendwie sich einfach ins Schlachtfeld stürzt und
Richtig.
Versucht noch möglichst schnell die andere
genau.
Person zu überwältigen.
Ich hab gestern so mir ein YouTube-Video dazu angeguckt, wo dann der Kreis mitten im Wasser lag. Und wenn man schwimmt, kann man nicht angreifen. Also weder schlagen noch schießen. Sodass man da halt dann einfach nur noch auf seinen Tod gewartet hat eigentlich und gehofft hat, dass man vielleicht noch gewinnt.
Ja, weil man vielleicht so gut vorgesorgt hat, dass man das ein oder andere Health Pack irgendwie dabei hatte, um sich dann nochmal zu versorgen.
Ich glaube, selbst heilen geht nicht wenn man schwimmt oder wahrscheinlich nicht, nee.
Also wenn ich das richtig verstehe, das ist ja so, man hat eigentlich wie viele Spieler hat man am Anfang üblicherweise?
99.
99 Spieler und
maximal.
Dann wird das Spielfeld immer weiter zusammengerafft, sozusagen langsam immer weiter zusammengerafft, sodass die Leute, also dass die Frequenz der Konfrontation erhöht wird, was dafür sorgt, dass die Leute, die entweder strategisch gut spielen oder die ein gutes Reaktionsvermögen haben und schnell, also gut schießen können.
Ne? Oder Glück haben, einfach gutes Gear gefunden haben. Also jemand, der ein Sniper-Gewehr gefunden hat, der hat natürlich einen riesigen Vorteil, wenn es dann auch noch auf einem Gelände ist, wo er irgendwie gut alles überblicken kann, sich einen guten Ort gesucht hat, dann hat der eigentlich schon so gut wie gewonnen.
Das heißt, du würdest dann natürlich, sobald du irgendwie ein Sniper-Gewehr, wenn du es irgendwo findest, würdest du schauen, finde ich irgendwie ein Dach oder was auch immer, irgendwie so ein Hügel mit ein bisschen Büschen vielleicht oben drauf, wo ich mich irgendwie reinlegen kann. Und dann das auch idealerweise möglichst nah in der Mitte des Kreises, sodass ich möglichst lange dort versteckt bleiben
genau,
kann.
Genau, genau. Das ist auch, die Karten sind halt, also es gibt inzwischen zwei. Im Early Access gab es nur eine und mit dem 1.0-Update ist dann eine zweite dazugekommen. Jetzt habe ich den
Desert?
Ja, genau, also einmal, ich weiß nicht, einmal ist so ein russisches, so eine russisches Gelände, also mit mehreren Dörfern verteilt, und das andere ist irgendwie, also Midamar heißt die andere Karte, ich weiß nicht, wie die russische gerade heißt, leider. Und die sind sehr, sehr abwechslungsreich. Also bei der russischen zum Beispiel gibt's irgendwo einen Berg, der unglaublich hoch ist. Dann gibt's aber auch einen Fluss, dann gibt's Inseln und Wälder, dann aber auch wieder freie Flächen, Felder, Städte, Dörfer, vereinzelte Häuser. Also das ist, gerade wenn man sich noch nicht so gut mit der Karte auskennt, so wie ich, weil ich das jetzt erst seit einer Woche spiele, dann ist es unglaublich abwechslungsreich. Und selbst dann, irgendwann kennt man die Karte und kennt gute Orte, wo man hingehen kann. Selbst dann ist es aber immer noch aufregend, weil es ja durch den Kreis sich immer variiert, wo man eigentlich überhaupt hingehen kann im Spiel.
Jetzt hast du gerade vorhin so am Rande erwähnt, dass man auch mit vier Gruppen, mit vier Personen sozusagen im Squad zusammenspielen kann. Jetzt frage ich mich, macht es die ganze Sache nicht total unausbalanciert, wenn ich dann als einzelne Person dort hereinspringe und es sind zumindest, sagen wir mal, 3 Vierer-Squads unter diesen Leuten, dass die auf jeden Fall länger durchhalten werden als die Einzelspieler?
Man kann im Menü einstellen, mit wie vielen man spielt. Man kann zum Beispiel als eine Person ganz alleine spielen, dann wird man auch nur mit Leuten gematcht, die auch ganz alleine spielen. Das gleiche mit einem Duo oder mit einem Three-Man-Squad oder Four-Man-Squad. Es gibt dann noch 2 andere Modi, dass man halt einstellen kann, wenn man alleine spielt, sonst nur gegen 4er-Squads oder 3er-Squads oder 2er-Squads anzutreten, um das für sich selber schwieriger zu machen. Also kann man alles irgendwie einstellen, je nachdem, wie man das möchte. Also man wird dann auch nur mit solchen Teams gematcht, dass es nicht total unausbalanciert ist.
Ah, okay, ich verstehe. Das ist ja ein lobenswerter Grad an Konfigurationsmöglichkeiten, um das für sich selber eben so einzustellen, ja, sonst, wie es dem eigenen Skill entspricht.
Sonst wäre es super unfair.
Ja.
Also, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte tatsächlich. Also die Leute, die sich trauen, alleine gegen 4er-Squads anzutreten, Hut ab so. Weil wenn man zu viert oder auch schon zu dritt ist, ergeben sich halt so viele strategische Möglichkeiten, wie man Leute halt irgendwie aus Häusern locken kann oder die einfach überrollen kann mit der puren Masse an Waffen und also einfach auf die zustürmt so. Also das kann ich mir persönlich jetzt mit meiner Expertise, die ich eigentlich nicht besitze, weil ich es noch nicht so lange spiele, nicht vorstellen, wie man das lange überlebt.
Wie lange dauert so eine Runde?
Das variiert. Also ich glaube maximal, wenn man jetzt so ein Public Match spielt, gehen die so um eine halbe Stunde, wäre jetzt so meine grobe Schätzung. Die können aber auch schon nach 2 Minuten vorbei sein, wenn man halt richtig Pech hat und irgendwo landet, wo viel los ist und dann sofort erschossen wird, so, weil man zu langsam war, sich nicht schnell genug eine Waffe gesucht hat oder sich versteckt hat, dann ja, kann es ganz schnell vorbei sein.
Gibt es irgendeine Art, also es ist ja so, dass man im Grunde eigentlich eine Art von Permadeath hat, weil in dem Moment, es gibt keinen Respawn. Abgesehen davon, dass man vielleicht irgendwie in einem Squad spielt und die anderen einen wiederbeleben können. Aber gibt es denn irgendeine Art von Fortschritt, von Progression jenseits der einzelnen Matches? Oder fängst du immer wieder bei Null an?
Man fängt immer wieder bei Null an.
Das finde ich gut. Ich habe extra deshalb nachgefragt, weil es gibt ja durchaus Titel, die das dann so machen, dass man dann irgendwie mehr und mehr irgendwie, dann kriegt man automatisch irgendwie besseres Equipment oder irgendwelche Experience Points oder sowas. Was das Ganze dann auch, also es ist dann wiederum bei so einem fragilen Konstrukt wie so einem Multiplayer-Titel oftmals problematisch, weil man dann sehr schnell als neuer Spieler das Gefühl hat, da reinzukommen und nur gegen Leute anzutreten, die nicht nur die Map kennen, sondern die auch einfach vom Spiel bevorteilt werden. Wie war das jetzt für dich, wenn du neu da reinspringst? War das fair? War das ein guter Einstieg?
Ich hatte tatsächlich genau davor Angst, dass selbst wenn, also ich kannte das Spiel ja schon vorher aus Streams und wusste, wie es funktioniert und wusste, dass das alles sehr, sehr zufällig ist. Aber ich habe halt trotzdem genau davor Angst gehabt, dass da einfach so viele Leute sind, die das alle viel besser können als ich. Und irgendwie, ich weiß ja noch nicht mal, ich bin da reingegangen und wusste nicht mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich wusste nur WASD und damit hat es sich. Den Rest musste ich dann irgendwie on the fly rausfinden, weil es halt auch kein Tutorial oder so gibt. Du wirst einfach sofort reingeschmissen und musst es dann irgendwie lernen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich hatte gute Einstiegsrunden. Ich habe dann natürlich sehr vorsichtig gespielt und sehr bin irgendwie meistens in die Wildnis gegangen, wo dann vielleicht 2-3 Häuser auf dem Pulk waren. Das tue ich meistens immer noch, um mir da in Ruhe anzugucken, okay, wie lade ich nach? Und das ist ja eigentlich typische Tastenbelegung. Aber als Person, die vorher nie am PC gespielt hat, war das für mich alles sehr aufregend und neu. Und ich habe da ein bisschen gebraucht. Deswegen habe ich mich auch erstmal gar nicht getraut, alleine zu spielen, als ich angefangen habe, sondern habe mir irgendwie Leute gesucht, so hey, lass uns mal zusammen spielen. Und dann können wir es gemeinsam rausfinden und das irgendwie im Dialog auch ein bisschen klären, damit das nicht alles so überfordernd ist. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, meine erste oder zweite Runde bin ich schon unter die ersten 9 gekommen. Einfach nur dadurch, dass ich mich, dass ich Glück mit dem Kreis hatte, dass ich einfach niemandem begegnet bin. Das passiert nämlich auch richtig oft in diesem Spiel. Ich habe am Anfang einfach vergessen, wie man schießt. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das geht. Also auch mit der Maus einfach. Aber ich musste einen Augenblick überlegen, weil man einfach so selten Leuten begegnet, dass man dann erstmal total perplex ist, wenn man dann mal zuerst eine sieht. Weil man einfach so denkt, okay, ich habe die letzte Viertelstunde völlig allein auf dieser Karte verbracht gefühlt. Hör vielleicht mal in der Ferne Schüsse oder ein Auto oder so, aber alles andere nichts. Und dann steht aber immer so ein Mensch vor dir. Also das ist... da kommt auch so ein Faktor der Überraschung und das aber gleichzeitig das Stress rein, vielleicht jemandem zu begegnen.
Suspense.
Absolut. Also ich glaube, ich habe das bei keinem anderen Spiel so extrem erlebt, außer vielleicht bei Horror-Games. Aber die kann ich ja aufgrund zum Beispiel der Atmosphäre teilweise überhaupt nicht ertragen. Also das kann ich nicht spielen. Und da hatte ich zum Beispiel auch Angst bei PUBG, dass mich das zu sehr stresst. Und ich habe es gespielt und habe festgestellt, dass es super angenehm eigentlich ist. Also so eine angenehme Anspannung, die man hat, die sich dann auch... entweder wenn man das Gefecht gewinnt, auflöst, wenn man es geschafft hat, oder sich halt auch in Lache auflöst, wenn man halt stirbt, wenn man so war, oh, okay, oh, das ist gerade was passiert, oder ich habe gar nicht verstanden, was gerade abgegangen ist und jetzt bin ich tot so. Also es ist nicht, ich finde, es ist bisher niemals ein besonders frustrierendes Spielerlebnis gewesen. Wenn man halt früh stirbt, ja, dann ist es halt so, dann springt man halt ins nächste Match und dann kommt man vielleicht wieder weiter, weil es halt immer meistens völlig offen ist, wie weit man kommt.
Gewonnen hast du noch nicht?
Nee, das ist auch, ich glaube, dafür muss ich noch einige Runden spielen, um überhaupt die Expertise zu entwickeln, weil spätestens, wenn dieser Kreis dann vielleicht nur noch so 50 Meter Durchmesser hat oder so, da musst du halt wirklich strategisch vorgehen. Zum Beispiel halt irgendwie eine Granate in eine Richtung werfen und in die andere gehen, damit Leute dahin gehen und gucken, was da ist oder so. Und das, ich weiß gar nicht, ich bin so angespannt, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich tun soll und einfach nur hoffe, nicht getroffen zu werden.
Und das kommt vielleicht mit der Zeit, dass du da so einen gewissen Ruhepuls entwickelst.
Das glaube ich auch, ja.
Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt ist es so, PUBG wirkt für mich immer sehr interessant. Ich mag solche Spiele durchaus und würde das gerne mal spielen. Ich habe aber keinen Gaming-PC. Was habe ich denn da für Optionen?
Eigentlich sonst nur noch Xbox. Da ist, glaube ich, also Xbox One, glaube ich auch nur, da ist vor einer Weile, ich glaube vor 2 Monaten oder einem Monat ungefähr, eine Konsolenversion für rausgekommen. Die soll aber nicht so gut sein. Es läuft nicht so flüssig, was ein großes Problem ist bei PUBG, denn da hängt viel davon ab, ob du was siehst, so. Dann kann man auch nicht mit so vielen Leuten auf der Map spielen, weil die das sonst nicht packt, die Xbox. Ich glaube nur mit 60 statt mit 99. Und sonst weiß ich nicht so viel darüber. Also die Performance ist einfach nicht so gut von dem Spiel. Das ist so das meiste, was ich darüber mitbekommen habe.
Das macht mir erstmal nicht so viel Hoffnung für eine, ich sag mal, okay, eine PS4-Version möglicherweise, solange Microsoft jetzt nicht wieder richtig Geld auf den Tisch legt, was aber auch denkbar wäre. Dann ist es aber auch so, dass diese gleichen Probleme der Performance zumindest auf der Standard-PS4 ja auch auftreten könnten. Das macht mich erstmal nicht so glücklich.
Es ist halt auch leider so, dass es ja auch auf dem PC manchmal nicht so gut läuft. Ne? Also das auch im Early Access schon, also PUBG ist ja auch dafür bekannt, tatsächlich einfach
buggy zu sein.
Buggy zu sein, aber richtig. Also jetzt, ich kenne das sonst nur aus Streams und jetzt inzwischen spiele ich ja mit der 1.0 Version oder sogar noch weiter, ich weiß es gerade nicht. Aber auch da passiert es oft genug, dass dann irgendwie das Spiel überhaupt nicht lädt, ne? Also dass es sich einfach aufhängt. man irgendwie Sachen nicht aufheben kann oder so, was dann manchmal ein bisschen doof ist, weil man ja im Stress ist, weil wenn man dann irgendwie ins Menü geht im Spiel, dann sieht man halt nicht, was sonst um einen herum passiert. Man muss das schnell machen und kontrolliert so, und wenn dann irgendwas nicht geht, dann gerät man automatisch in Panik. Also ich zumindest. Und ja, und ich glaube, weil es halt so schon nicht so ausgereift ist und also an manchen Stellen einfach nicht gut funktioniert, kann es halt auf der Konsole nicht besser, sondern eher sogar noch schlechter sein.
Was kostet PUBG?
30 Euro.
Und dann gibt es ja noch die Lootboxes, über die hatten wir schon mal gesprochen. Hatte genau. Nils irgendwie in der letzten oder vorletzten Folge mal drüber gesprochen, über diese Schlüssel.
Genau, also ich bin auch schon in die Falle getappt, weil es tatsächlich irgendwie doch sehr, sehr reizvoll ist. Man erarbeitet sich halt diese BP, um die zu kaufen mit jedem Match.
Battle Points oder was?
Oder ich kenne Leute, die es Bullet Points nennen. Also das ist, ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Aber wahrscheinlich Battle Points, klingt sinnvoller. Man erarbeitet sich das halt nach und nach. Mit jedem Match bekommt man halt irgendwie so, also wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, in die oberen 30 kommt, wenn man jetzt zu zweit spielt, bekommt man halt irgendwie so 60, 70, 80 so. Und wenn man weiterkommt, dann halt immer mehr. Und dann möchte man halt auch irgendwie seine Figur irgendwie cool aussehen haben. Man fängt halt mit so einer ganz normalen Jeans an und irgendwie einem T-Shirt so, und man möchte das halt irgendwie ein bisschen schicker machen. Und ja, ich bin diesem Reiz dann ein wenig verfallen, aber ich hoffe, dass es sich dann noch in Grenzen hält.
Rein kosmetische Dinge.
Rein kosmetisch, ja, genau.
Okay.
Darf ich vielleicht noch von zwei Spielerfahrungen erzählen, die es mir sehr angetan haben bei PUBG?
Bitte.
Denn eine, das war eine der lustigsten Erfahrungen, die ich damit hatte, war eine, ich habe sie jetzt in meinen Notizen als No-Guns-Erfahrung bezeichnet, denn da habe ich zu zweit mit jemandem gespielt und bin dann auf die Karte gefallen, und der ist in kürzester Zeit gestorben, weil wir nämlich in einen Bereich gefallen sind, wo noch mindestens zwei andere Teams waren. Und ich bin dann da gelandet, habe Leute gesehen, die vor mir in dieses Haus gelaufen sind, wo ich gelandet bin vor. Und ich bin dann einmal kurz in das Erdgeschoss rein, habe mich umgeguckt, keine Waffen gesehen, sofort wieder raus. Und habe mich dann in einem Schuppen versteckt. Mich hinter die Tür gesetzt, dass sie so gesehen vor mir aufgeht. Und wenn die Person reinkommt, mich nicht sofort sieht und ich sie vielleicht von hinten überfallen kann. Und habe dann in diesem Schuppen sehr lange gesessen und immer wieder Leute um den Schuppen herum herumlaufen hören. Das hört man nämlich. Die Schritte und was sie so machen und Schüsse gehört. Also die beiden Teams, die dann noch sonst noch gelandet sind, haben sich dann eben gegenseitig umgebracht. Und ich habe dann da gesessen, hatte Blick auf dieses Haus, wo ich vorher drin war. Und da war so ein Balkon und da saß jemand sehr lange und hat gewartet, ob da noch jemand ist, weil die nämlich auch wussten, dass, die hatten ja meinen Teamkameraden getötet und die wussten, irgendwo muss noch jemand sein. Ich habe da halt gesessen und gewartet, und irgendwann ist sie weggegangen und ich saß da sehr, sehr lange. Es war sehr, sehr ruhig, und ich habe irgendwann gedacht, okay, jetzt kann ich raus, die sind bestimmt weg. Bin um den Schuppen rum und dann kam die gerade aus dem Haus, habe ich ganz schnell dahinter versteckt. Die haben mich nicht gesehen und dann sind sie weggelaufen. Ich habe dann so gedacht, okay, dann gehe ich jetzt mal ganz langsam in eine andere Richtung, hoffe, dass ich irgendwie Waffen finde, weil ohne Waffe bist du eigentlich so gut wie tot nach den ersten zwei, also eigentlich schon nach der ersten Minute. Und bin dann durch die Gegend gelaufen und es kam kein Haus, ne? Es kam einfach kein Haus. Man kann sich so Marker auf der Karte setzen und dann irgendwie nach Häusern suchen so. Bin dann irgendwann zu so einem Gehöft gekommen und vor mir stand wieder so ein Schuppen. Und ich wollte gerade dahin, bin gerade an diesem Schuppen vorbei, da sehe ich eine Bewegung bei diesem Gehöft. Es stand ein Auto und eine Person kam raus. Ich habe mich sofort hinter dem Schuppen versteckt. Der hatte mich aber gesehen und ich war schon so, okay, jetzt bin ich tot. Ich kann nichts mehr machen. Der wollte gerade zum Auto, der kommt aus dem Nichts ein anderes Auto und überfährt den, der mich gesehen hatte. Der den überfahren hat, sprang raus, tötete den, dann kam der Teamkamerad, hat den auch getötet. Und ich habe das halt alles gesehen und stand da so, okay, dann warte ich jetzt mal ganz kurz, bis der weg ist. Und dann brauchte der aber ewig, dann hätte er die Leute irgendwie, also die Sachen gelootet, die irgendwie übrig gelassen hatten. Und ich habe dann so, ich brauche jetzt eine Waffe, irgendwann sieht er mich. Und bin dann irgendwie, der war dann gerade weggefahren und ich dachte, okay, der bleibt auch nicht stehen, der fährt jetzt einfach weg. Und bin dann dahin und dann war der aber stehen geblieben. und hat, ich glaube, weil der irgendwie noch was anderes gemacht hat, ich glaube, der musste irgendwie sein Auto tanken oder so und hatte mich dann gesehen. Und ich habe mich dann hinter einem, also da stand dann noch ein Auto am Straßenrand, habe mich hinter dem Auto versteckt und er kam dann auf mich zu mit dem Auto, stieg aus und wir sind dann erstmal richtig lange immer um das Auto rumgelaufen. Ich wusste halt, sobald er mich trifft, bin ich tot. Ich hatte keine Rüstung, nichts. Ich glaube, ich hatte nur einen Rucksack und ein Medipack.
Nicht meine Bratpfanne?
Nicht meine Bratpfanne, nein. Und ja, irgendwann hat er mich dann erschossen, aber das war so witzig. Also die ganze Zeit natürlich mein Teamkamerad, der am Anfang schon gestorben ist, die ganze Zeit dabei, weil die können zuschauen. Wenn man gestorben ist, kann man dann einfach seinen Teamkameraden zuschauen. Es war so lustig. Es war wirklich, also irgendwie 10 Minuten komplett ohne Waffen überlebt, ist schon gut.
Ja, also gut gemacht. Also viel Glück gehabt vor allem.
Ja, ja.
Das ist ja auch genau diese, also anhand dieser Anekdote, finde ich, wird sehr gut klar, was dieser Reiz dieses emergenten Gameplays ist, das PUBG ja erzeugt. Viele andere Titel machen das ja auch so, aber PUBG ist gegenwärtig wahrscheinlich das größte und bekannteste Beispiel, wo also ein gewisses Regelsystem eine Vielzahl von möglichen Spielsituationen erzeugt, die alle ihren eigenen Reiz haben und wo es keine Geschichte gibt, sondern die Geschichte wird durch die das Zusammenwirken unterschiedlichster Spielregeln, Systeme und natürlich auch der Spieler dann geschrieben und produziert dann sowas, was einen unheimlichen Reiz hat. Ja? Also es klingt für mich auch eine wahnsinnig charmante Session.
Das, ja, ja. Also, und das Traurige ist, also das Spiel speichert auch deine Replays eigentlich. Und dann danach, ohne Mist, bin gerade in diesen okay, du bist gestorben, Bildschirm gekommen und dann ist mir das Spiel abgestürzt.
Nein, dann hättest du hochladen können.
Und ja, das hätte ich, glaube ich, wirklich gemacht. Das ist so lustig, also wirklich. Und also die andere Erfahrung, die ist ein bisschen kürzer. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Spiel eigentlich vor allem durch Streams kennengelernt. Und zwar von den Leuten, die auch bei Polygon arbeiten und da viel machen. Und die machen das immer dienstags, streamen immer dienstags. Und diesen jetzt letzten Dienstag, vergangenen Dienstag, war für mich der erste Mal die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Weil die auch so Custom-Matches machen. Also ich habe ja gesagt, es gibt Public-Matches und dann gibt es noch diese Custom-Matches. Das können nur Partner des Spiels machen. Also so Leute, die irgendwie halt eben Inhalte produzieren so. Und da kann man dann irgendwie Spiele erstellen mit einem Passwort und dann kann man mitmachen. Und ich bin reingekommen, was für mich einfach, weil ich diese Leute sehr bewundere, die das machen. Und das war für mich total großartig, weil ich auch so das Gefühl hatte, dann auch irgendwie zu so einer Community zu gehören. Ich partizipiere nicht so oft, gerade in Internetkultur nicht so oft, weil ich meistens irgendwie das nicht so gut kenne so. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich da die Möglichkeit so hatte. Und es war dann halt auch einfach noch so eine nette Erfahrung, weil sie halt so ein bisschen gegen den Strich das gespielt haben, nämlich gesagt haben, okay, wenn ihr jetzt hier in das Spiel kommt, dann tötet euch nicht, sondern kommt alle zu genau dem Ort und stellt euch alle in eine lange Reihe auf, damit wir euch angucken können. So, ne? Einfach nur, um zu gucken, hey, das sind unsere Fans. Und die wollen dann erst so, ja, dann müssen wir alle, also sie haben so eine Sache, die sich Wiggle nennt, also dass man einfach so hin und her schaut. Das ist dann immer so, hey, ja, wir sind Freunde, so, ich tu dir nichts. Das macht man dann immer in diesem Stream. Und das wollten sie erst machen, das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, ihr steht jetzt alle in der Reihe, dann kommt jetzt einer, holt sich ein Auto und überfährt euch einfach alle der Reihe nach. Und ich weiß nicht, das war einfach eine nette Erfahrung so für mich, weil ich das einfach witzig fand, irgendwie Teil dieser Leute zu sein und das mitzumachen und Kontakt mit diesen Leuten zu stehen, die sonst irgendwie, so weiß ich nicht, wie so Fernsehpersönlichkeiten halt doch irgendwie weit von einem entfernt sind. Und dadurch sind sie so ein bisschen berührbar geworden für mich.
Es freut mich sehr, dass du damit so eindrucksvolle Erfahrungen gemacht hast. Vielen Dank für die Rezension und vielen Dank auch für diese ersten anekdotischen Eindrücke. Ich freue mich darauf, was du sonst noch über PUBG dann zu berichten hast in den kommenden Wochen. Ich nehme an, du wirst die ein oder andere Anekdote noch mitbringen.
Nils wahrscheinlich auch, mit dem habe ich nämlich auch schon zusammengespielt. Okay. Nächste Woche.
Vielleicht komme ich auch nochmal irgendwann in den Genuss, wenn ich dich irgendwie besuche oder so. Mhm. Okay, dann werfen wir jetzt mal einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und wir bringen 3 Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und diesmal ist es die kürzeste Presseschau in der Geschichte dieses Podcasts. Den Grund dafür haben wir ja bereits erörtert. Wir sind nur zu zweit, das heißt, es wären daher schon mal nur 2 Artikel anstatt 3. Jetzt ist es so, dass wir deinen Artikel, Sophie, auch in das Thema der Woche geschoben haben. Insofern habe ich nur eine ganz kurze Meldung. Nummer 1.
Lohnt sich das überhaupt zu nummerieren?
Zusammenschluss von BIU und GAME. Gemeinsamer Verband vertritt ab sofort die Interessen der gesamten deutschen Games-Branche. Es handelt sich hierbei um eine Pressemitteilung, verfasst von Martin Puppe, falls das von Interesse sein sollte, von der Seite des Verbandes game.de. Bislang ist es ja so, wie ihr sicherlich wisst, dass die Interessen der deutschen Games-Branche von 2 separaten Verbänden vertreten wurden, zugegebenermaßen oftmals in enger Kooperation. Aber sie waren eben strukturell getrennt. Einmal der BIU. Weißt du, wofür das steht, Sophie?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist der Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware. Mhm. Und der zweite Verband heißt schon immer auch GAME in Großbuchstaben. Das ist keine Abkürzung, kein Akronym, sagt man dazu, glaube ich, ne?
Mhm, ja.
Steht für Bundesverband der deutschen Games-Branche. Es ist jetzt so, dass diese beiden separaten Verbände sind fusioniert und nennen sich jetzt einfach schlicht und einfach GAME, kleingeschrieben. Der Geschäftsführer wird, oder die Geschäftsführung wird Felix Falk übernehmen. Das ist auch eine namhafte Größe der Branche, würde ich sagen. War übrigens auch mein allererster Interviewpartner, ach, den ich jemals hatte als Spielejournalist. Und zwar war der damals noch, der war Geschäftsführer der USK, der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Das ist der große Tag der Akronymdechiffrierung.
Aber ich finde das immer ganz gut, weil ich meistens nur die Abkürzung kenne, aber gar nicht weiß, wofür die stehen.
Man nimmt das so selbstverständlich genau, manchmal. Ne? Ja. BPJM, weißt du das?
Bundeszentrale für
BP.
Jetzt komme ich. BPJM, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Medien, ja. Genau, richtig. Ansonsten fällt mir gerade EA. Lustiges Akronym-Quiz.
Oh Gott. Nee, weiß ich nicht.
Electronic Arts.
Ah, ja, stimmt. Ja, wenn ich es dann höre, dann weiß ich es meistens. Aber
bei EA ist es auch so eine Sache, das ist halt irgendwie so offensichtlich, dass man irgendwie, also man sagt immer EA einfach,
ja,
ohne
genau.
großartig weiter darüber genau. nachzudenken. Und ansonsten, weiß gar nicht, mir fällt gerade auch gar nichts sonst ein. Hast du welche? Das lustige Akronym-Quiz?
Nee, also weiß ich nicht, nur so welche, wo man es aber auch weiß, keine Ahnung.
CD. Compact Disc, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ich stelle jetzt auch selber mein Halbwissen hier gerne zur Schau. Und falls es dann dazu Korrekturen gibt, dann immer gerne in die Kommentare. Oh, USB.
Irgendwas mit Port.
Heißt nicht irgendwie sowas wie Universal Software Bus oder irgendwie sowas?
Boah, keine Ahnung. Also wirklich, wie gesagt, ich weiß das wirklich nicht.
Technische Terminologie. Keine Ahnung. Jedenfalls, Felix Falk war damals Geschäftsführer der USK. Da habe ich ihn interviewt. Später dann war er Geschäftsführer des BIU, bis vor kurzem noch, des Bundesverbandes für interaktive Unterhaltungssoftware. Und jetzt eben der Geschäftsführer dieses fusionierten Verbandes GAME. Das Zitat, was ich dazu gefunden habe, oft im Zuge der Pressemitteilung, ist folgendermaßen. Zitat: Der neue Verband vertritt Entwickler, Publisher sowie weitere Akteure, etwa E-Sports-Veranstalter, Hochschulen und Dienstleister, und repräsentiert damit die gesamte Vielfalt der deutschen Games-Branche. Der GAME ist Gesellschafter der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, USK, der Stiftung Digitale Spielkultur sowie Ausrichter des Deutschen Computerspielpreises. Zudem wird der GAME durch den Zusammenschluss auch zum Träger der Gamescom, dem weltgrößten Event für Computer- und Videospiele. Zitat Ende.
Der GAME, das klingt so wie der Gerät.
Das habe ich auch gedacht. Aus das GAME wird der GAME. Hat, glaube ich, auch irgendwie Rudolf Inderst hat es, glaube ich, auch irgendwie getweetet, bei dem habe ich es gesehen. Felix Falk wird zu dem Zusammenschluss folgendermaßen zitiert. Felix Falk sagt, Zitat: Heute ist ein historischer Tag für die gesamte deutsche Games-Branche. Mit dem zukunftsweisenden Zusammenschluss der Verbände ist die Branche vereint und wir können uns gemeinsam noch überzeugender und noch schlagkräftiger für die Interessen der gesamten deutschen Games-Branche einsetzen. Zitat Ende. Das war Felix Falk. ich würde sagen, wir als Pixel-Diskurs-Podcast werden natürlich die Arbeit des Verbandes weiter verfolgen. Ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass sozusagen eine starke Vertretung der deutschen Games-Branche oder die Vertretung der deutschen Games-Branche auf dieser Verbandsebene durch die Fusion gestärkt wird. Finde es aber vor allem auch doch, möchte aber auch doch durchaus erstmal die Arbeit sehen, die die dann tatsächlich machen. Denn es ist ja so, dass die deutsche Spieleindustrie im Vergleich zu anderen Märkten immer noch weit abgeschlagen ist und eigentlich, also der Game, ja, jetzt eine große Verantwortung hat, eben diese, den ökonomischen Spieleproduktionsstandort Deutschland zu stärken im internationalen Vergleich.
Im internationalen Schwanzvergleich. Ich muss da immer dran denken, wenn Leute das irgendwie sagen.
Es ist im Grunde ein Vergleich der ökonomischen Macht, des ökonomischen Kapitals. So, hast du noch irgendein lustiges Akronym oder sollen wir direkt weitermachen?
Um mal wieder aufs wichtige Thema zurückzukommen.
Das interessiert mich gerade voll, diese Akronymgeschichte macht mich gerade fertig. Und ich schaue gerade auch so in meinem Zimmer herum und frage mich so ein bisschen, was es hier wohl so für Akronyme gibt.
Versteckte Akronyme.
Weiß ich gar nicht. Gut, man sagt oft zu dem Controller der PS4 DS4, ne? Für DualShock.
DualShock, ja.
Das ist aber auch fast langweilig.
Ja, schon. Nee, mir fällt gerade leider auch nichts ein.
Na gut. Na dann mache ich ein bisschen Musik und dann begeben wir uns ins Thema der Woche. Das war Oranges, gespielt und komponiert von mir.
Von wem sonst?
Von wem auch sonst, ja. Sowieso viele Stücke dieses Podcasts. Und nunmehr wenden wir uns dem Thema der Woche zu, das den Titel trägt, Fatshaming. Sophie, du hast da einen Artikel mitgebracht für diese Woche, über den wir etwas sprechen, wollen wir uns darauf stützen und wollen aber auch allgemein das Thema des Fatshamings diskutieren. Was hast du denn dabei?
Ein Artikel, der da lautet How Video Games Demonize Fat People von Anshuman Idamsetti. Erschienen bei The Outline, glaube ich, ja.
TheOutline.com.
Mhm,
okay. Und was würdest du sagen, was ist der Punkt erstmal von diesem Artikel?
Also,
was passiert da?
Ich glaube, was am meisten darin passiert, denn es ist ein recht langer Artikel, ist eigentlich, dass viele Beispiele für stereotype Darstellungen von fetten Menschen eben aufgezählt werden und dann eben versucht wird, ein bisschen zu erklären, wieso ist das eigentlich so? Also wieso wird das erstmal gemacht? Und zweitens, wieso ist niemand da, der mal so sagt, hey, das ist schon diskriminierend so. Also warum im Produktionsprozess niemand darauf hinweist, hey, das ist nicht in Ordnung eigentlich, was ihr da macht. Ja.
Sollen wir über die Ebene der Beispiele anfangen oder über die Ebene über die abstrakte Ebene?
Ich glaube, über die Ebene der Beispiele ist ein bisschen sinnvoller, weil man dann vielleicht auch eine Vorstellung davon bekommt, was Fatshaming eigentlich ist. Für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen oder noch nicht so viel darüber wissen, ist das vielleicht ganz gut.
Hast du ein Beispiel dabei? Hast du gerade eins zur Hand?
Der Artikel zählt ja viele auf, viele Beispiele, wie das sein kann. Also von daher ja. Also das fängt halt an, also er beschreibt es halt eigentlich so erstmal grundsätzlich, die Darstellung von fetten Menschen in Videospielen ist eigentlich immer so, dass sie entweder Ziel billiger Witze sind, also haha, guck mal, der ist fett oder so, und oder aber ein Ziel für Abscheu und Ekel sind, meistens sogar beides, was in Kombination miteinander eigentlich funktioniert. Und ja, das ist eben, dass sie eben meistens auch als Gegner irgendwie auftreten in dem Zusammenhang und insofern natürlich auch damit impliziert wird, dass sie erstmal eine Gefahr sind, irgendwie Monstrositäten sind oder etwas eben, dem man gewalttätig begegnen muss, um damit irgendwie umzugehen. Genau.
Es gab da so zwei Aspekte, die mir dabei durch den Kopf gegangen sind. Einer davon kommt im Artikel vor, der andere nicht. Mhm. Ich habe den ja auch gelesen. Im Artikel vorkam ein Aspekt, der sozusagen in einer technischen Rationalität begründet liegt. Nämlich, und das fand ich wirklich eine sehr interessante Beobachtung, dass in früheren, abstrakteren Darstellungen in Spielen, und das schreibt sich bis heute auch noch so fort, oftmals ein Gegner, der sozusagen korpulenter war, der also mehr Körpermasse hatte, als Bossgegner funktionierte, einfach weil es von der Logik her, von der technischen Logik her irgendwie sinnvoll erschien, weil da ist mehr vom Gegner. Insofern ist er auch stärker und steckt mehr Treffer ein. Ja. Von abstrakten Darstellungen, dass man einfach nur irgendwie einen dickeren Blob irgendwie hat als Gegnerpunkt sozusagen, also mehr Pixel. Aber auch heutzutage ist es ja oftmals so, dass Bossgegner sich durch besondere Körpermasse auszeichnen.
Ja, oder generell, also nicht mal, müssen ja auch nicht unbedingt Bossgegner sein, sondern auch einfach normale Gegner, also irgendwie Gegner, die im Spiel dann irgendwie auftreten. Je größer bzw. fetter sie sind, desto mehr vertragen sie einfach insgesamt. Weil, genau, mehr können mehr Schläge einstecken, weil mehr Masse da ist.
Wohinter ja erstmal ein etwas befremdliches Verständnis des menschlichen Körpers steht sozusagen.
Vielleicht.
Dass automatisch Leute, die mehr Körpergewicht haben, auch eine kräftigere körperliche Konstitution haben. Ja, also im Grunde eigentlich in der technischen Rationalität des Spieles mehr Health-Punkte. Ja? Und das ist ja auch was sich durchaus durch eine Bilderwelt der Gesellschaft durchaus auch hindurchziehen kann, wenn man an Sumo-Ringen zum Beispiel denkt, ja, wo ja auch irgendwie Körpermasse eine große Rolle spielt. Dann wiederum aber ist es so, und das muss man auch vielleicht fairerweise sagen bei Spielen, ist das natürlich eine Art und Weise der Darstellung, denn es gibt natürlich auch noch also gegensätzliche Darstellungen, wie bei zum Beispiel dem besonders intriganten, flinken Gegner, der dann zum Beispiel nicht so viel Health hat, aber dafür besonders schnell angreifen kann. Mhm. Aber es ist für mich erstmal interessant, grundsätzlich zu sehen, dass diese spielerischen Mechaniken, diese Muster, die an sich vielleicht erstmal wertfrei sind und irgendwie Sinn machen, gekoppelt werden mit gesellschaftlich stereotypen Vorstellungen, in denen sie dann immer wieder reproduziert werden. Und auf der anderen Seite, der Gedanke, der im Artikel nicht für mich vorkommt, und jetzt bin ich doch wieder auf der abstrakten Ebene gelandet, entschuldige, aber wir kommen gleich wieder zurück auf Beispiele und nehmen auch euch, liebe Leute da draußen, falls ihr euch damit nicht befasst habt, etwas mit an die Hand, ist das diese Frage, woher eigentlich dieser Ekel kommt oder diese, also sagen wir mal, wir können es Ekel nennen, ja, Ekel ist ja auch ein interessantes Gefühl aus philosophischer Perspektive, Abscheu, Verachtung, all das, was ja auch mit dem Verlachen einer solchen Person einhergeht. Für mich ist dann immer die Frage, woher kommt dieses Gefühl? Gar nicht so sehr die Frage, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht, sondern einfach erstmal zu verstehen, woher das kommt. Und wenn ich mich das frage, komme ich zu dem Ergebnis, dass sozusagen, das ist ja etwas, was sich kulturell wandelt. Es gibt andere Formen von Gesellschaft, wenn man auch historisch schaut, in denen das einen anderen Status hatte. Ja, also die Korpulenz sozusagen einen eher erhabenen Status hatte. Für uns ist es sozusagen in mehrerlei Hinsicht problematisch und vielleicht können wir das kurz etwas aufschlüsseln. Nämlich zum einen, dass wir eine Vorstellung haben von sozusagen dem gesunden, fitten, funktionalen Körper. Das ist etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige im Moment, weil ich mich ja mit Krankheiten auseinandersetze. Und jetzt ist ja auch Adipositas gemeinhin auch irgendwie als Krankheit kodiert. Also das ist sozusagen erstmal was ganz Körperliches, wo der Körper nicht die Funktionalität aufweist, die er idealerweise aufweisen sollte.
Na, also ist die Frage, also das ist ja auch konstruiert wahrscheinlich so.
Genau, ich spreche gerade von dem Bild, ne?
Achso, okay. Was man davon hat. Ja, ich wollte es nur nochmal, ja.
Klar, das ist Bilder, sind, die irgendwie reflektiert werden müssen. ist eine gute Anmerkung, weil ich will das jetzt nicht reproduzieren, sondern das Bild analysieren. Und auf der anderen Seite aber auch ja etwas, was nicht nur auf den Körper sich bezieht, sondern auch auf die Vernunft, auf das, was man gemein als Geist bezeichnet. In dem Sinne, dass im Artikel zum Beispiel gesagt wird, dicke Menschen gelten dann als willensschwach, als undiszipliniert, als faul. Sie widersprechen also auch dem Ideal nicht nur eines körperlich fitten Menschen, sondern auch eines engagierten, selbstbewussten, im wahrsten Sinne des Wortes, also sich ihrer selbstbewussten, vernunftgeleiteten Menschen, weil sozusagen nach der Vorstellung des modernen Subjektes es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, fettleibig zu sein.
Ja.
Das ist für mich erstmal so verstehe ich das, so kann ich mir das erklären, woher kommt das, ja, also diese Ekelempfindung.
Ja, beziehungsweise so ein bisschen greift Idam Sethi, so heißt er genau, diesen Gedanken ja auch auf, also versucht das so ein bisschen rauszufinden, woher kommt das, und sagt, dass viele Leute Fettleibigkeit eben als Entscheidung sehen, die man bewusst trifft, eben wie du schon sagtest, die Leute, die fett sind, die haben sich entweder bewusst dazu entschieden oder weigern sich einfach, was daran zu ändern, und deswegen ist es irgendwie was Verabscheuungswürdiges, weil sie aus irgendeinem Grund sich dazu entschieden haben, nicht der Norm zu entsprechen.
Ja. Und jetzt, ich will dich jetzt mal absichtlich so ein bisschen triezen, ne, um so auch sozusagen mögliche Gegenargumente quasi mit reinzubringen. Ich weiß, dass das jetzt für dich gleichermaßen wie für mich etwas abstrus wirken mag, ja. Aber was ist, wenn jetzt jemand tatsächlich einmal so denkt? So, ne? Jemand, der also keine solche Sensitivität hat?
Ich kenne genug Leute, die so denken, also.
Eben, deshalb wollte ich das sozusagen auch mit aufgreifen und sagen, ja, aber es ist doch eine Entscheidung, weil es gibt ja genug Möglichkeiten, wie gesagt, ich spiele hier den Advokaten des Teufels, es gibt doch genug Möglichkeiten, irgendwie abzunehmen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer. Ist das nicht auch eine Entscheidung, das eben nicht zu machen?
Ja, das stimmt, aber warum sollte man das denn machen? Also warum? Warum muss man warum muss man der Norm entsprechen? So, das ist für mich immer die Frage. Also warum sollte man?
Ja, es klang gerade so, als wenn sozusagen das Übergewichtigsein als Entscheidung, das zu begreifen, ein Problem ist.
Ja. Aber ich sehe daran nichts Problematisches, aber andere vielleicht so.
Ja, ja, ich finde nämlich so ein bisschen, also den Punkt finde ich fair, den du machst, zu sagen, warum muss man jetzt, wenn man es als Entscheidung nimmt, warum muss man jetzt sagen, es gibt nur eine richtige Wahl sozusagen? Ja. Denn ich bin ja auch jemand, der durchaus, das sage ich jetzt einfach mal so persönlich, und ich bin jetzt aus der Teufelsrolle wieder hinausgetreten, ich bin ja auch jemand, der nicht viel hält von dem gesellschaftlichen Imperativ der ewig währenden Fitness und Gesundheit. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht gesund und fit fühle, aber was zum Beispiel bedeutet, dass ich rauche ja auch. Könnte man das gleiche Argument anbringen. Ist ja auch eine Entscheidung. Ich könnte ja auch willensstark genug sein und könnte einfach sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich bin ein vernunftbegabter Mensch, sozusagen.
Kann ich vielleicht noch kurz einwerfen, es gibt auch genug Leute, für die es eben nicht eine Entscheidung ist. Das ist einfach.
Genau,
auch,
darauf wollte ich hinaus, genau, ja.
Ja, die eben einfach, zum Beispiel einen langsamen Stoffwechsel haben oder so, oder auch tatsächlich irgendwie eine damit zusammenhängende Krankheit in Anführungszeichen, die es ihnen einfach nicht erlaubt, irgendwie Körpermasse abzubauen, so, egal wie viel sie dafür machen. Und dafür dann irgendwie geschämt zu werden, ist halt irgendwie so, okay, warum? Lass sie doch in Ruhe.
Also in dem Moment eigentlich, wenn ich deinen Punkt richtig verstehe, in dem Moment, wo ich die Fettleibigkeit als Entscheidung verstehe, beginnt die Diskriminierung in dem Maße schon, als dass Leute, bei denen es eben keine Entscheidung ist und keine sein kann, aufgrund von unterschiedlichen Faktoren der Disposition beispielsweise, weil das einfach nicht möglich ist, dass sie sich einfach mal anders entscheiden können, weil sie sich vielleicht anders entscheiden würden, wenn sie könnten, aber sie können eben nicht.
Ich finde es gibt ja auch Leute, die sich bewusst dazu entscheiden, so. Die sagen, ja, ich sehe keinen Grund dazu, warum ich mich jetzt irgendwie quälen soll, nur um irgendeinem Schönheitsbild zu entsprechen, das ich wahrscheinlich sowieso niemals erreichen kann, weil mein Körperbau nicht so ist. Ich bin vielleicht nicht groß und schlank, ich habe vielleicht irgendwie ein breites Becken oder so. Das ist egal, wie lange ich mich da mit rumkämpfe. Also dann kann ich auch mich wohlfühlen, wie ich aussehe oder so. Dann muss ich nicht kämpfen und vielleicht eine Essstörung entwickeln oder weiß ich nicht was. Also das geht da ja auch dann oft leider mit einher.
Ja, weil dann dieser Imperativ, der ist ja ein neoliberaler Imperativ, der da dahinter steckt, das sagt, steht, glaube ich, auch in dem Artikel so drin. Und also den Gedanken etwas weiter zu spinnen, in dem Moment, wo ich sozusagen den Subjekten einer Gesellschaft die Verantwortung für ihre körperliche Konstitution zuschreibe, ist das natürlich einerseits ein Ermächtigungsmoment sozusagen in der Verwaltung des eigenen Körpers, in Klammern Foucault, siehe Foucault, die Sorge um sich, Seite so und so viel, keine Ahnung. Ist auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Moment der potenziellen Exklusion und des sozialen Drucks.
Ja, vor allem Druck, ja.
Ja, weil man sozusagen sagt, du kannst sozusagen, du hast diese Möglichkeit, aber deinen eigenen Körper zu wandeln, aber du musst es dann entsprechend auch machen.
Genau.
Ja. Und daraus resultiert jetzt sozusagen aus diesem Bild, das in unserer Gesellschaft sehr prävalent ist, resultiert ein gewisser Ekel, eine Abscheu, eine Verachtung für Leute, die diesem Imperativ eben nicht entsprechen. Weil sie in gewisser Maßen, und das ist ja immer so ein bisschen meine Denklogik, ja, also warum betrifft das jetzt mich? Ja? Das ist ja interessant. Warum kann ich nicht, wie du sagst, die andere Person sein lassen, wie sie ist? Warum muss ich davon jetzt angeekelt sein? Kann mir doch egal sein.
Ja.
Also vielleicht ist es ja so, dass ich selbst irgendwie auch Probleme mit meinem Körper an gewissen Stellen habe oder was auch immer. Ich kann mich auch dann davor ekeln oder was auch immer. Aber warum unbedingt dieser Übergriff auf die andere Person? Darin steckt natürlich zum einen Respektlosigkeit, klar. Finde ich auch zweifelhaftes Verständnis vom Menschen und seiner Selbstbestimmung. Aber auch in gewissermaßen eine, ich glaube, tiefer sitzende Angst.
Ja, ja.
In der Konfrontation mit Menschen, die sozusagen nicht dem eigenen Ideal entsprechen, weil sie das Ideal selbst in einer Form dekonstruieren, weil sie eben dann zeigen, einfach durch die Tatsache ihrer Anwesenheit, so ähnlich wie das ist, auch ein interessantes Phänomen, jetzt kleiner Exkurs, der aber direkt damit in Verbindung ist, der Veganer auf der Grillparty. Warum kann der Veganer nicht auf der Grillparty einfach seine gegrillte Aubergine essen und die anderen essen das Steak? Weil sozusagen die Leute, die das Steak essen, allein durch die Anwesenheit des Veganers, durch die Tatsache, dass er nicht das Steak ist, sozusagen sich angegriffen fühlen in ihrer moralischen Entscheidung oder Nichtentscheidung quasi, das nicht zu machen. Und so ähnlich, finde ich, funktioniert es hier vielleicht auch.
Ja, oder weiß ich nicht, mit Leuten, also das kann man ja ewig ausweiten, dieses Beispiel. Auch Leute, die irgendwie zum Beispiel irgendwie sterbenskrank sind oder so, mit denen konfrontiert zu sein, erinnert einen an die eigene Sterblichkeit und dann kann man damit nicht umgehen, weil, also das ist ja eigentlich genau der gleiche Mechanismus.
Ja, genau. Das denke ich auch. Ich denke, dass es tatsächlich, ich weiß nicht, inwiefern das beschrieben ist in theoretischer Form. Ich könnte mir vorstellen, dass es das tatsächlich ist.
Ich glaube auch.
Ich vermute das ganz stark im Werk von Foucault. Aber es kann auch sein, dass
Foucault, was hat Foucault eigentlich nicht gemacht?
Foucault, hat bestimmt immer so beschrieben. Ist jedenfalls ein Gedanke, den ich aus Foucault heraus entsponnen habe. Es kann aber auch sein, dass Foucault ihn selber schon entwickelt hat in einem Teil seines Werkes, den ich noch nicht kenne, sozusagen. Ja, also immer dieses Verhältnis mitzudenken, was passiert mit dem Selbst in der Anschauung des anderen. Ne? Und so ist es jetzt für meine Begriffe erstmal eine, ich würde sagen, vorerst hinreichende Erklärung, um zu verstehen, warum Leute, also woher dieses Fat-Shaming eigentlich kommt.
Mhm.
Und dann kommt die Frage, wie manifestiert sich das in digitalen Spielen?
Also, was du schon sagtest, also diese Darstellung hängt häufig mit diesen Implikationen auch zusammen, die man irgendwie hat, wenn man fette Menschen irgendwie sieht, dass sie irgendwie faul sind, also keine Selbstkontrolle haben, nichts dergleichen. Das Beispiel aus Dead Rising 3, was Idam Setti bringt, wie heißt die, Darlene Fleischermacher, hieß die Figur, glaube ich,
Der Name allein schon, genau.
Also ich hab hier so ein, also das ist furchtbar. Ich lese das und das tut mir weh. Es tut mir einfach weh. Also Darlene Fleischermacher, eine fette, ständig furzende und rülpsende, gleichzeitig essende und sich übergebende Figur, die in zu engen Kleidern gezeigt wird und sich nur auf einem Scooter bewegen kann. Also ja, ich glaube, das ist so, das trifft sehr genau diesen Punkt einer klischeehaften Darstellung von fetten Menschen.
Ja, hier ist das, hier findet das Stereotyp sein Epitom.
Genau, ja, also schon übel. Also ich habe das Spiel nicht gespielt so, aber das stößt mir auf, wenn ich das lesen muss, mir das vorstellen muss. Die Tatsache, dass irgendwie ihr Angriff scheinbar ist, Leute einfach im Strahl anzukotzen, so ist so, what? Was? Wieso? Und also, nee, es tut mir leid, ich kann da für mich hört es da auf.
Da haben wir doch auch eine enge Verbindung, und das ist vielleicht ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht so ganz berücksichtigt haben, hier von also der Idee, die wir jetzt als Verantwortung beschrieben haben, die aber natürlich vormals auch in christlicher Tradition als Sünde steht. Ne? In dem Artikel taucht das auch irgendwann auf, also die Fettsucht, glaube ich, oder wie?
Völlerei.
Ist das, Völlerei, du, genau.
Also das
Völlerei.
Ist zumindest die also so heißt die Sünde in der Bibel.
Gluttony, genau. Ja. Die Völlerei als Sünde, das hat natürlich auch einen Effekt darauf. Und sie wird ja hier sozusagen auch Darlene Fleischermacher. Mhm. Allein der Name, großer Gott, das macht mich, irgendwie weiß ich nicht.
Fühlt man sich unwohl mit, ne?
Ja, also, man fühlt sich unwohl.
Ja.
Man fühlt sich unwohl und das ist ja auch irgendwie ein bisschen der Grund, warum das so eingesetzt wird, weil man soll sich ja unwohl fühlen. Das ist ja schließlich ein Zombie-Metzel-Spiel.
Ja.
Nur, dass wir uns hier vielleicht auf einer anderen Ebene unwohl fühlen, weil die Darstellung so problematisch ist.
Ja.
Und wie in dem Artikel ja auch herausgestellt wird, man sich fragen muss, okay, sagen wir mal, nehmen wir einfach mal an, dass ein Großteil, selbst wenn ein Großteil der Leute diese Darstellung irgendwie reflektiert und sagt, hey, es ist jetzt eine stereotype Darstellung von einer übergewichtigen Person, sind es dennoch genügend Leute, die dieses Spiel wahrscheinlich kaufen, das nicht reflektieren und dadurch sozusagen, ich will jetzt keinen Medienpessimismus, keinen skeptischen Wirkungsannahmen hier machen, aber in denen doch zumindest das Bild reproduziert wird.
Ja, klar. Also es gibt ja genug Leute, die dann eben sagen, ich möchte nicht, also Spiele sind zur Unterhaltung da und sonst nichts.
Keep your politics out of my games.
Genau, und dann wird sowas halt einfach unreflektiert übernommen und natürlich wird man nicht sagen so, ja, alle fette Menschen sind so, klar, das nicht, aber das Bild bleibt doch unterbewusst hängen und diese Implikationen, die damit einhergehen, bleiben hängen und die Abscheu, die man dabei empfindet, bleiben ebenfalls hängen und das, ja, das ist halt problematisch, wenn man da überhaupt nicht drüber reflektieren kann oder möchte.
Ich glaube auch, ich bringe mal auch ein Beispiel mit ein. Ich nehme erstmal eines aus einem Spiel tatsächlich und da sind ja noch mehr im Artikel, über die können wir auch gleich noch sprechen, weil die bringen ja unterschiedliche Facetten hervor. Wir sprechen ja gleich noch über den Charakter-Creator und sowas nehme ich an. Aber ein Phänomen, das mir auch dabei aufgefallen ist, es kommt im Artikel nicht vor, allerdings ist es ein weit verbreitetes oder war ein weit verbreitetes, ist sozusagen, ich musste da, für die Leute, denen das er sagt, ist also Donut Drake, vielleicht ein Begriff oder auch aus Tony Hawk, diese Fat Man-Figur, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich mach's mal am Beispiel von Donut Drake. In den Uncharted-Spielen, ich glaube auch inklusive Uncharted 3 noch, war es so, dass man durch das Sammeln von Punkten, ich meine im Multiplayer, so Gimmicks, lustige Skins, Kostüme und solche Sachen freischalten konnte. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, man konnte sozusagen einen übergewichtigen Drake freischalten.
Der ha, einfach funny.
Eine, ja, du siehst schon, worauf das hinausläuft. Ja, der einfach also, Proportionen hatte, die einfach das Charaktermodell wurde einfach sozusagen in der Mitte auseinandergezogen, sodass er halt übergewichtig wirkte und dann als Donut Drake sehr zynisch bezeichnet wurde. Ich sag mal, wie du schon sagst, ein ausgesprochen problematischer Witz, der sozusagen auf Kosten natürlich von übergewichtigen Personen hier geht, den sie dann nicht mehr implementiert haben in Uncharted 4.
Oh, so sad. Oh, oh nein. Oh.
Aber es ist ganz interessant, was da passiert ist, denn da trat genau das auf, von dem wir, was gerade schon mal kurz besprochen wurde. Sie haben gesagt, hey, in Uncharted, also uns ist klar geworden, dass es nicht lustig ist und dass es sozusagen eine marginalisierende Darstellung ist, ja? Oder eine stereotype Darstellung ist. Wir lassen den Donut Drake in Uncharted 4 raus. Und daraufhin gab es tatsächlich auch Leute, die dann gesagt haben, dieses Keep your politics out of my games Argument gebracht haben und sozusagen dann dafür gesprochen haben, dass das doch integriert werden sollte. Ich sehe da dir dann leere Blicke mit einem Kopfschütteln kombiniert. Drückt sehr gut aus, was man sich dabei denken kann. Es ist also doch auch ein Problem, wenn wir von der Reproduktion von Stereotypen sprechen, dass Leute diese Beschämung übergewichtiger Menschen in Spielen so verinnerlichen und als so selbstverständlich werten, dass, wenn das wegfällt, die Leute es teilweise, ein kleiner Teil von Leuten war es natürlich, ja, so eine, wie sagt man, eine Vocal Minority wahrscheinlich, das dann zurückfordern.
Ja, also war doch vorher auch schon super lustig. Wieso denn nicht weitermachen? Ja. So.
Hat sich bewährt. War immer geil. Und das ist auch was, also dieses Phänomen, ich möchte das jetzt gar nicht so auf Uncharted beziehen und auf Naughty Dog in diesem Sinne. Ich befürworte die Entscheidung von Naughty Dog, dass sie das rausgenommen haben. Ich sozusagen kritisiere die Entscheidung, dass sie es überhaupt gemacht haben, klar. Möchte aber auch gleichzeitig anbringen, dass es etwas ist, was in vielen Spielen tatsächlich vorkommt, dass man sozusagen als ulkiges, nicht Easter Egg, sondern als ulkiges Gimmick, wenn man irgendwie alles gemacht hat in einem Spiel, Tony Hawk's Pro Skater 2 war das auch so, konnte man dann noch so einen, ich glaube, so einen übergewichtigen Polizisten oder irgendwie sowas freischalten, okay, der dann besonders lustig aussah auf dem Skateboard.
Ja, also daran kann ich vielleicht ganz gut anknüpfen, weil auch Uncharted da auch ein ganz gutes Beispiel leider für ist. Die einzige Art und Weise, wie fette Menschen dann repräsentiert werden, ist über einen schlechten Witz. Das wird dann rausgenommen und dann, was bleibt übrig? Gar keine Repräsentation mehr. Also gar keine einzige Figur, die irgendwie, also zumindest wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und ich bin mir relativ sicher, weil es ja gar nicht so lange her ist, dass ich die Spiele alle gespielt habe, dort kommen keine Figuren vor, die auch nur im Mindesten irgendwie ein Gramm zu viel auf dem Knochen haben. So. Also am allerehesten vielleicht noch, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, hier die Vaterfigur von Drake.
Sully,
genau, der aber auch, also
der ist auch nicht wirklich übergewichtig.
Der ein bisschen ausgeklammert ist, weil er eben alt ist und deswegen nicht mehr so durchtrainiert aussehen muss oder so. Aber auch eigentlich schon noch eigentlich in Anführungszeichen normal aussieht. Ja.
Also er sieht nicht macht keinen übergewichtigen nee, Eindruck. Und ja, das stimmt. Ich habe jetzt den DLC Lost Legacy nicht gespielt. Ich vermute aber auch, dass es da nicht vorkommt.
Ich gehe auch nicht davon aus, wenn ich ehrlich bin.
Aber klar, das Problem, was du aufzeigst, ist ja, ne, dass der einfach, genau, das ist eine Nicht-Repräsentation, weil zum einen hat man dann, wenn es dargestellt wird, die Darstellung in der Art und Weise, wie wir sie gerade schon kurz angesprochen haben. Wenn man sich dann dazu entschließt, vielleicht auch als Studio, weil man denkt, man geht sozusagen den sicheren Weg, weil man es nicht falsch machen will, dann macht man es ganz falsch, indem man einfach das überhaupt nicht repräsentiert, als gäbe es nur dieses eine fitte, athletische Körperbild, reproduziert damit den neoliberalen Imperativ, den wir anfangs bereits herausgestellt haben.
Genau. Ja.
Hast du noch weitere Aspekte dieser Geschichte? Vielleicht den Character Creator?
Ach so, sollen wir darüber sprechen? Ach so, ja, in dem Zusammenhang, also passt es ja auch ganz gut, ne?
Denke ich auch, ja.
Weil eben, also ich weiß nicht genau, welches Beispiel es war, wo das auch, genau, wo sie gesagt haben, so, nee, hier haben wir die Grenze gezogen, das wollen wir nicht darstellen. Also ein Character Creator, wo man irgendwie alles irgendwie anpassen konnte, verrückte Haare, also verrückte Frisuren, verrückte Kleidung, aber es keinen Slider für Körper gab, also dass man irgendwie sagen kann, okay, ich möchte irgendwie eine besonders dünne oder eine besonders dicke Figur oder irgendwas dazwischen haben, sondern man hatte dann wahrscheinlich nur ein Model, was man irgendwie anziehen und stylen konnte und sonst nichts.
Das war Sunset Overdrive.
Genau, ja, danke.
In dem Artikel.
Ja.
Und ich glaube auch, also tatsächlich ist das ja was, ich bin mir jetzt so bei diesen ganzen Charaktereditoren, ich kenne tatsächlich, glaube ich, relativ viele, wo es möglich ist, das zu machen.
Also was mir spontan tatsächlich einfällt, ist Sims.
Ja.
Das ist aber auch noch nicht lange so. Ich glaube, also das ist so, also wirklich dicke Körper, die nicht einfach nur ein bisschen weiß ich nicht, dass sie einfach irgendwie ein bisschen breiter werden oder so, sondern halt auch wirklich irgendwie Aspekte haben, wie, weiß ich nicht, etwas dickere Oberschenkel oder wirklich ein Bauch, den man auch sehen kann, so. Das gibt's noch nicht lange, glaube ich.
Also seit Sims 3 auf jeden Fall, ja, glaube ich.
Okay, na gut.
Ich glaube schon. Also gut, wir sind jetzt auch erst bei Sims 4.
Eben, ja.
Mir fällt dann noch ein, also als Positivbeispiel haben wir jetzt sozusagen Sims A angeführt, also die gegenwärtige Implementation in Sims. Wir müssen ja auch immer darauf achten, dass wir auch positive Beispiele rausstellen, weil wir wollen ja auch sagen, was eigentlich gut ist.
Sozusagen. Da wollte ich auch noch zu kommen, also ja.
Ah, okay. Ja, also nur mal spezifisch am Character Creator. Saints Row wurde, glaube ich, auch positiv herausgestellt.
Nicht nur für irgendwie Körper, die man irgendwie einstellen kann, wie man möchte, sondern auch irgendwie
Gender,
genau, ja.
Ja, und ich kenne ziemlich viele Spiele, bei denen diese Gender-Sache nicht, aber bei denen der Körperumfang sozusagen konfiguriert werden kann. Wie ist es eigentlich bei Bloodborne nochmal? Ich glaube, da geht's auch. Da kannst du dich auch dünn und dick machen, aber nur in einem gewissen Maße.
Sehr, sehr, sehr begrenzt, ja.
Also du bist hauptsächlich dünn.
Genau, das meine ich nämlich. Also, dass man kann die Figuren schon in Anführungszeichen dicker machen, aber schlank sind sie eigentlich trotzdem noch. So, die haben nicht irgendwie diese, weiß ich nicht, eben irgendwie einen Bauch oder irgendwie dicke Oberarme, dicke Oberschenkel oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Doppelkinn oder so. Das haben die dann einfach nicht. Sowas, sondern ihre Arme sind nur ein bisschen dicker insgesamt, ihre Beine sind ein bisschen dicker, sie sind insgesamt ein bisschen breiter, sowas. Aber das ist ja keine irgendwie realistische, sage ich mal, Darstellung von fetten Körpern. So, das ist es einfach nicht. So sehen dicke Körper seltenst aus.
Ja, also der Punkt wäre quasi, das Problem ist, dass in diesen Character Creators in vielen Fällen, so das wäre es, glaube ich, auch, würde ich auch jetzt so unterschreiben, wenn man da sozusagen den Körperumfang einstellen kann, dann ist es meistens so, reicht es von anorektisch bis so stabiler Durchschnitt,
genau,
sozusagen. Aber in das Spektrum der Fettleibigkeit geht es selten hinein.
Das kann, also man kann ja dann auch argumentieren, so, ja, das macht in der Logik des Spiels auch Sinn, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, bei Bloodborne oder so, das sind ja auch irgendwie Figuren, die ja auch irgendwie agil sein müssen und so. Und das ist jetzt nichts unbedingt, was man mit fetten Leuten irgendwie verbindet. Und das ist auch voll okay so. Das sind wahrscheinlich die wenigsten so. Und dann will ich Bloodborne oder, weiß ich nicht, generell den Souls-Titeln jetzt irgendwie nicht keinen Strick draus drehen oder so. Aber es gibt eben genug Möglichkeiten, das in anderen Spielen irgendwie zu implementieren, wo es vielleicht nicht so wichtig ist. Oder wo das auch funktionieren kann durchaus. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht gerade, also es gibt ja, also in dem Artikel werden ja auch durchaus positive Beispiele genannt, wo das eben durchaus der Fall ist, wo es eben auch fundierte und ausgearbeitete Figuren gibt, die irgendwie fett sind und die auch irgendwie einen wichtigen Teil in der Geschichte übernehmen. Ich glaube, das Beispiel war, also mein liebstes Beispiel war zumindest aus Wolfenstein 2, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Untertitel lautet.
The New Colossus.
Genau, wo Sigrun Engel heißt sie. Eine wichtige Rolle, ich gehe jetzt gar nicht mehr so stark drauf ein, wie, inwiefern genau, aber eben eine wichtige Rolle auch innerhalb der Story übernimmt. Und das einfach nicht oft vorkommt, weil es eben auch eine Frau ist. Das ist auch sehr selten, dass irgendwie fette Frauenkörper irgendwie überhaupt eine Art von Repräsentation erhalten, wenn sie nicht irgendwie negativ ist. Und das finde ich auch sehr gut und das finde ich wichtig, das zu machen. Aber ich stimme da Idam Setti auch zu, wenn er sagt, das ist alles gut und schön, aber es ist trotz allem eigentlich, es gibt keine weibliche Figur, die irgendwie fett ist, die man spielen kann. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Spiele, wo das so ist. Und also ich glaube, es gibt durchaus auch männliche Figuren, die irgendwie zumindest dicker oder vielleicht sogar auch fettleibig sind, die man dann auch in der einen oder anderen Art und Weise vielleicht mal spielen kann. Aber Frauen nicht.
Also dazu zählt vielleicht, also kann man nicht spielen, aber in Borderlands 2 eine Figur, deren Namen ich gerade vergessen habe, die auch im Artikel angesprochen wird.
Ich weiß ja auch nicht mehr ihren Namen.
Wo man auch sozusagen, ich sag mal, eine faire Repräsentation hat. Außerdem ist mir noch eingefallen, es gibt dieses Spiel Enslaved, Odyssey to the West. Ganz interessanter Titel, der jetzt nicht perfekt ist, aber das, was er macht, ganz gut macht. Da gibt es eine Figur namens Pixie, der auch, also das ist aber auch männlich, ja. Ist stark übergewichtig, ist, ich glaube, spielbar in einem DLC. Da hieß irgendwie, wird das hier irgendwo erwähnt? Der heißt irgendwie Pixies irgendwas. Also der hat sein eigenes kleines Abenteuer sozusagen. Ist auch, also begleitet die beiden Protagonisten, die aber selbst natürlich schlank und fit sind. Und hat aber auch durchaus eine charakterliche Tiefe. Ja, also er wird nicht auf irgendwie, ist auf seine irgendwelche Fat-Jokes und so reduziert.
Kommen vermutlich trotzdem vor. Gehe ich mal von aus.
Es kann sein, dass es vorkommt, ja. Es kann sein, dass es vorkommt, aber nicht mittel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Es geht auch nicht ohne. Also.
Es geht nicht. Wie soll man sich das
vorstellen? Ja, wie soll man das vorstellen?
Man
also.
Kann man ihn unkommentiert lassen?
Ja.
Ich habe noch ein Beispiel, aber das führt heraus aus Spielen selbst. Deshalb will ich dich fragen, ob du noch was hast in Spielen selbst, wo du sagst, also ich denke, wir haben jetzt ganz gut herausgestellt, was das Problem ist bei solchen Darstellungen. Auf eher abstrakterer Ebene, aber wir hatten die Darlene Fleischermacher. Und es gibt ja nun zahlreiche ähnliche Repräsentationen, die wir jetzt nicht alle, glaube ich, durchgehen müssen.
Nein, das würde zu lange dauern. leider.
Ja, die Liste ist gewiss lang, solcher Figuren. Und ich musste so ein bisschen daran denken, an eine Sache, bei der tatsächlich auch dieser Aspekt des Fatshamings im Rahmen der Gameskultur explizit thematisiert wurde. Ich möchte dabei zu sprechen kommen auf einen YouTuber namens Boogie2988. Kennst du den? Mm-mm. Ist eigentlich ein interessanter YouTuber. Ich folge dem so ein bisschen und schaue mir immer mal seinen Kram an, den er so macht. Boogie ist offensichtlich sehr stark fettleibig. Wie er auch in manchen Videos spricht er auch darüber. Das ist bei ihm tatsächlich auch, scheinbar so sagt er, etwas Krankhaftes. Und er leidet darunter sehr stark. Und er macht Videos und Videospiele bedeuten ihm scheinbar auch sehr viel. Er hat auch Awards gewonnen für seinen Kanal, für seine Arbeit. Unter anderem neben so Sachen wie jetzt generell Kommentaren zur Gameskultur, Let's Plays, bin ich mir gar nicht sicher, ob er das macht. Aber er ist eher auf so einer kritisch-reflexiveren Ebene. Ja? Nicht unbedingt jetzt mit dem größten politischen Bewusstsein, aber ja, er beteiligt sich am kritischen Diskurs und hat aber auch eine Webserie, wie heißt seine Figur? Francis. Er spielt da eine Figur, die heißt Francis und ist sozusagen so, irgendwie Francis lebt irgendwie bei seiner Mutter oder Freundin, ist stark fettleibig, spielt den ganzen Tag Videospiele und ist gemein zu allen. So. Und das ist so ein bisschen, es ist halt lustig gewendet, ja. Francis ist halt einfach eine Figur, die halt so so abstoßend und gleichzeitig aber auch so doof lustig ist auf irgendeine Art und Weise, ne? Und sich immer so sinnlos aufregt über Sachen. Comedy-Figur eigentlich. Und daraufhin, ja, wie man sich das vorstellen kann in solchen, kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Videos sind?
Ja.
Wo er sich irgendwie darüber aufregt, dass seine Playstation nicht funktioniert und dann schmeißt er sie irgendwie aus dem Fenster und sowas.
Okay.
Und,
ja.
Und so, ne? Oder seine Mutter ihm das falsche Videospiel kauft oder irgendwie sowas.
Okay.
Und daraufhin hat er viele Kommentare bekommen. Es ist tatsächlich, viele Leute fanden das sehr lustig und haben darauf auch reagiert. Allerdings oftmals mit Fatshaming. Ne? Also zum einen, weil viele Leute konnten das nicht dekodieren, dass es eine Rolle ist, die er spielt, dass es lustig sein soll, sozusagen. Boogie dann aber auch selber gesagt hat in einem Video, in dem er darauf Bezug nimmt, ist, dass er schockiert darüber war, zu sehen, also er sagt selbst in seinen Worten, so wie ich es in Erinnerung habe, er hat Francis sozusagen als, das ist ja seine Figur, die er sich überlegt hat, als wirklich verachtenswert dargestellt. Und er ist, das sagt er auch in einem sehr emotionalen Video, er ist schockiert davon gewesen zu sehen, wie viele Leute Francis nicht verachten wegen seiner Verhaltensweisen und seiner Art zu reden und mit anderen Leuten umzugehen und seinen Wutausbrüchen, sondern aufgrund der Tatsache, dass er übergewichtig ist und ihn deswegen beleidigen und also in YouTube-Kommentaren und sowas, ja, irgendwie, YouTube-Kommentare sind sowieso ich sag mal, ein grausames Feld des gesellschaftlichen Diskurses. Und da ist das scheinbar ziemlich schlimm gewesen. Und dann hat er halt eben, ich glaube, von diesem Punkt an sich sehr stark sozusagen in die Gegenrichtung bewegt quasi. Und dann darüber zu sprechen, es gibt auch ein Video, wo er irgendwie so seinen Körper so ein bisschen zeigt und halt irgendwie sagt so, ja, ich weiß, dass ich fett bin, so, ne? Und ich habe damit auch ein Problem, ich bin damit auch nicht ganz glücklich, so, ne? Ich weiß es aber, dass das so ist und ich kann da jetzt auch nichts einfach mal so eben dran machen. Und das fand ich eigentlich eine sehr interessante und auch empowernde Geschichte.
Ja, das glaube ich gerne. Aber das, also ich finde, das zeigt auch, dass es irgendwie nicht nur ein Problem irgendwie von Spielen ist. Also es ist nur ein Beispiel von vielen. Ich glaube, im Artikel wird ja auch irgendwie auch Reddit genannt, beziehungsweise ein Subreddit.
Ja.
Ich habe gerade nicht mehr ganz im Kopf,
wie Reddit hates fat people,
genau,
oder irgendwie sowas.
Irgendwie, also
fat people hate. Fat people hate.
Genau, der aber auch, glaube ich, inzwischen nicht mehr, also gelöscht wurde oder wie auch immer das bei Reddit heißt, aber ja, also nicht mehr zugänglich ist, der auch einfach nur daraus bestand, irgendwie sich Bilder von fetten Leuten zu teilen, sich darüber lustig zu machen und irgendwie Hasskampagnen gegen die zu starten, die irgendwie zu belästigen, also keine Ahnung, auch sowas. Dann mir fallen halt auch viele, auch geliebte Beispiele, eigentlich sonst sehr, sehr gern mag, wo ich aber weiß, so, das ist echt problematisch. Also als jetzt irgendwie auch irgendwie Werke, zum Beispiel in Harry Potter ist das sehr, sehr stark. Figuren, die also wenn dort Figuren überhaupt vorkommen, die irgendwie generell einem Körperbild nicht, also vor allem, also recht oft zumindest Körperbild nicht entsprechen, beziehungsweise auch einfach wirklich fett sind, sind das immer nervige oder gemeine Figuren. Die sind niemals nett oder haben überhaupt irgendwelche Charakterzüge, außer von, beleidige mal kurz alle und bin dann wieder weg oder so. Also das ist immer, wenn, also das wird immer in einem Satz genannt mit, die und die Figur ist irgendwie gemein und fett, so. Also es ist eng daran gekoppelt, dass sie irgendwie keine Figuren sind, die irgendwie auch nur im Mindestmaß liebenswert sind.
Mhm. Ja.
So. Und auch, also ich glaube, und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Videospielen zusammen, denn das ist auch so ein beliebtes Mittel, um irgendwie fette Körper darzustellen, sie irgendwie in engen Kleidern irgendwie darzustellen, wo eigentlich immer, also seine Schuhe, wo das Fett irgendwie rausquillt, oder Kleidung, wo eigentlich immer der Bauch irgendwie zu sehen ist, ob er raushängt oder was weiß ich, oder einfach die Sachen so verengen, einschneiden, dass eben so Fettrollen auch einfach so schon entstehen. Und das weist natürlich dann auf, also ich finde, verweist ganz stark auf Mode. Und also ich finde, Mode gestaltet dieses Bild von Körpern und Körpernormen sehr stark mit. Und das ist auch ein ganz starkes Problem, also so eine Branche, die sehr stark fettschämt, weil dort entweder die auch überhaupt keine Repräsentation finden oder irgendwie in so ganz, ganz weiter Mode, die am besten ganz viel versteckt irgendwie dargestellt werden, damit man bloß nicht ihre Körper sieht, weil das ja etwas schamvoll, es ist so was, einfach, Zön, was man nicht sehen möchte, genau.
Ja. Ach, der Körper in der Bewegung, ne? Also was ja auch etwas ist, worauf dann teilweise Spiele, die sozusagen auf diesen Ekel abheben, großen Wert legen, dass man irgendwie Bauchfett schwabbeln sieht, teilweise auch auf abstruse Art und Weise, ja. Einfach um die Obszönität des Körpers herauszustellen. Was gerade ja interessant ist, wenn man bedenkt, dass in unserer Gesellschaft eigentlich ja so ein Entblößungsgestus eigentlich eher herrscht, dazu mehr Haut zeigen, mehr Körper zeigen. Ja.
Aber nur Leute, die schön sind, in Anführungszeichen.
Eben, aber nur, wenn man eigentlich an einem ganz engen Spektrum eines Schönheitsideals sich befindet. Ich bin gerade mal auf Reddit gegangen nebenbei und habe mal geschaut nach diesem Subreddit und den gibt es tatsächlich nicht mehr. Das scheint mir der Fall zu sein.
Ja, gut,
also
so.
Fat People Hate gibt es nicht mehr. Aber
ja.
Ah, okay, doch, hier gibt's also es gibt auf jeden Fall Threads, die darauf Bezug nehmen, ja. Auch scheinbar hat auch, wie ich gerade sehe, der Streamer, von dem ich gesprochen habe, Boogie2988, reagiert auf die Löschung des Fat People Hate Threads. Das war vor 2 Jahren scheinbar. Und es gibt hier also jede Menge Diskussionen darüber, ne? Aber was ich aber auch gefunden habe, was mich gerade so ein bisschen, deshalb war ich gerade so ein bisschen irritiert, ist, es gibt trotzdem einen neuen Thread, der heißt einfach nur Fat People. Und hier bin ich mir nicht so ganz sicher, was das eigentlich sein soll. Ich müsste mir das jetzt genauer anschauen, weil ich kann das nicht so ganz identifizieren. Bei Reddit ist das manchmal nicht so ganz klar, was das jetzt sein soll. Mhm. Ist ein sehr kleiner Subreddit, nur hat hier kaum, also knapp 1000 Leute, die das überhaupt besuchen. Dieses Teil ist sehr wenig. Und bei den einzelnen Votes sieht man auch, die befinden sich hier, das sind weniger als 20 in der Regel pro jeweiligem Thread. Und mir ist nicht so ganz klar, ob das jetzt ironisch sein soll oder nicht. Das kann ich einfach nicht durchschauen. Hier gibt es auf jeden Fall auch, also hier sind auf jeden Fall auch Bilder von dicken Menschen und teilweise abstruse Sachen und dann wiederum aber Sachen, die dann irgendwie das ganze Thema wieder reflexiv aufgreifen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Durchwachsen wohl.
Durchwachsen. Ich kann es auf den ersten Blick jetzt nicht dekodieren. Vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen von beidem. Oder auch einfach nur so ein Subreddit, der irgendwann erstellt wurde und überhaupt keine Rolle mehr in der Welt spielt.
Wollen wir vielleicht nochmal kurz auf den Artikel zurückkommen?
Was für ein Artikel? Ach so, den. Ja, klar.
Worüber reden wir eigentlich gerade? Ich dachte, wir reden über Reddit.
Ja, sehr gern.
Nee, weil also ich denke, wir haben jetzt genug über Darstellungsweisen gesprochen und ich dachte so, dann kommen wir vielleicht dazu, wie Idan Setti das sieht, wie das dazu kommt. Denn das fand ich eigentlich am interessantesten an diesem Artikel, denn ich als jemand, der sich mit dem Thema schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, kennt diese Klischees und diese Bilder schon. Es war für mich jetzt nichts Neues, aber seine Gedanken dazu, wie sowas entstehen kann oder wie überhaupt das ins Spiele am Ende ins Endprodukt überhaupt gelangt, das fand ich eigentlich ganz interessant.
Ja.
Er sagt nämlich einerseits, dass es irgendwie sich auf, beziehungsweise es lässt sich einfach auf sehr harsche Arbeitsbedingungen zurückführen, die in der Games-Branche auch herrschen. Also sowas wie Crunch-Time. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast darüber gesprochen, dass einfach, wenn Leute einfach unglaublich viel am Stück arbeiten müssen, um irgendwie ein Projekt fertigzustellen und am besten eigentlich ununterbrochen 72 Stunden dran arbeiten, so, wenn sie können oder auch nicht können, aber müssen. Dass dadurch natürlich auch irgendwie ein harsches Arbeitsklima irgendwie herrscht. Dann, dass auch die Games-Branche eine Branche ist, die sich immer wieder selbst einstellt und innerhalb dessen immer auch nur Leute einstellt, die irgendwie schon irgendwie einer bestimmten Norm entsprechen, die dann natürlich auch eine bestimmte Ideologie immer wieder mit reinbringen und so sich nicht viel verändern kann überhaupt. Diejenigen Leute, die dann vielleicht einer marginalisierten Gruppe entsprechen und dann irgendwie in so ein Entwicklerstudio kommen oder so, sind meistens alleine dann, also haben irgendwie nicht wirklich Backup und können dann natürlich nur bis zu einem gewissen Grad wirklich Ärger machen, also in Anführungszeichen, irgendwie problematische Sachen ansprechen, zu sagen, hey, das ist vielleicht gerade nicht so cool, lässt es vielleicht lieber, weil sie natürlich sich damit auch zu einer Figur am Arbeitsplatz werden, die irgendwie als Ärgernis gesehen wird, schnell als Ärgernis gesehen werden kann oder irgendwie als im Artikel schreibt der Whistleblower oder also ich habe das jetzt mal so als, also der irgendwie einfach nur Stress macht. So.
Produktionsablauf das, irritiert, genau, dadurch, dass man kritische Fragen stellt.
Ja. Genau, genau. Und
Querschläger.
Genau, das kann man sich eben nur bis zum gewissen Grad erlauben. Viele halten sich dann eben bedeckt, weil sie eben auch ihren Job eigentlich mögen und das nicht irgendwie den nicht gefährden wollen. Sodass da auch kaum Mechanismen sind, dann, um sowas zu verhindern überhaupt von vornherein. Und das fand ich tatsächlich den interessantesten Gedanken des ganzen Artikels, sagt er, dass er ganz lange dachte, dass Inklusion gegenwirken kann gegen sowas. Also je mehr gute Darstellung von ansonsten diskriminierten Gruppen in Spielen irgendwie einfließen, desto mehr kann sich das Bild verändern in der Gesellschaft von diesen marginalisierten Gruppen. Er sagt aber, dass es eigentlich für ihn nicht mehr eine sinnvolle Herangehensweise sein kann, weil man damit ja die die Branche an sich so akzeptiert, wie sie ist und sagt, okay, daran kann man nichts mehr ändern. Und dass das erstmal schon problematisch ist. Und der sagt auch, dass die dass so eine Inklusion meistens auch einfach also ein netter Gedanke ist, aber häufig an Bedeutung verliert, weil es eben häufig in den Kontext gesetzt wird, hey, das ist ein Werbemittel für Leute, hey, ey, ihr werdet auch irgendwie nett dargestellt in dieser einen Figur, aber alles andere ist gleich problematisch wie vorher. Das, also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber wir sprechen jetzt gerade von Inklusion auf der Ebene der Repräsentation.
Genau, ja, ja, ne? Ja, genau, das meine ich. Ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
Ja, ich finde den Gedanken grundsätzlich nachvollziehbar.
Ja.
Ich bin ja auch jemand, der durchaus an Inklusion als Prinzip auch Kritik übt. Ja, nicht grundsätzlich und fundamental. Ich finde nicht, dass Inklusion grundsätzlich eine schlechte Sache ist, ja. Aber in mancherlei Hinsicht muss man sich auch des problematischen Potenzials der Inklusion in unterschiedlichen Bereichen bewusst sein. So trifft es hier auch zu. Ich würde deshalb den Ansatz nicht verwerfen, sondern ich würde sagen, es muss an mehreren Aspekten gleichzeitig gedreht werden.
Ich glaube auch nicht, dass er es verwirft oder dass es sein Ziel ist, eben nur das aufzuweisen, dass es eigentlich immer eher ein Gimmick ist, dass Entwicklerstudios, gerade AAA-Entwickler, also auf die bezieht er sich ja auch größtenteils eigentlich in dem Artikel, das eben nur als Werbegimmick nutzen und es so eigentlich komplett an Bedeutung verliert, was es eigentlich sein sollte, weil es eben darauf reduziert wird. Eigentlich ist es, also es soll für alle sein, aber eigentlich ist es nicht für alle, aber hier ist ein kleines Häppchen für diejenigen, die
Das ist auch keine Inklusion dann.
Genau.
Also das ist doch
Aber auf die Art und Weise findet es ja eigentlich nur statt, oder?
Nee, finde ich. Natürlich
gibt es auch Gegenbeispiele, ja.
Ja, aber das Problem, was ich daran sehe, ist so ein bisschen, der Begriff der Inklusion schließt das eigentlich aus, ne? Denn wenn du es als Werbemittel herausstellst, ist es keine Inklusion mehr. Die Inklusion ist ja nur dann, wenn es sozusagen als eine selbstverständliche Figur unter vielen ist.
Ja, das stimmt, aber.
Also ansonsten ist keine Inklusion. Dann ist es eine fehlgeschlagene Inklusion oder eine Form fehlgeschlagener Integration.
Also sie schreiben sich aber auf die Fahne den Begriff der Inklusion, auch wenn es das eigentlich nicht ist. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ja, weil sie es in dem Moment, wo sie sich auf die Fahne schreiben, ist schon wieder nicht ist. Ja. Ja, also bestes Beispiel, wir sehen es ja im Gender-Diskurs, sieht man es ja ganz gut sozusagen. Genau. Es funktioniert gerade in großen Produktionen tendenziell eigentlich sogar ziemlich gut, zu sagen, man macht einfach eine Figur, die sozusagen nach einem kritischen Geschlechtsbewusstsein auch, also das durchaus mit berücksichtigt ist. Es geht nicht nur darum, aber es ist jedenfalls mit berücksichtigt beim sozusagen Entwickeln der Figur. Wir denken an Aloy Horizon, bestes Beispiel. Aber wo man jetzt nicht irgendwie mit wehenden Fahnen herumläuft und sagt, wir sind jetzt die feministische Kampffront sozusagen, sondern sagt, ey, das ist einfach für uns, das ist glaubwürdig, das ist sinnvoll, das ist eine wichtige Geschichte und es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir das nicht genauso machen sollten. Ich glaube, das ist da vielleicht der bessere Ansatz. Mhm. Nicht zu verschweigen natürlich an der Stelle, dass der Punkt trotzdem aus dem Artikel richtig ist. Die Branche hat dennoch ein strukturelles Problem. Nicht nur die Branche. Übrigens, der komplette Kapitalismus hat ein strukturelles Problem.
Ja, ich glaube, das sagt er ja auch ganz am Ende eigentlich, dass der Kapitalismus daran schuld
ist. Der Kapitalismus ist natürlich schuld. Aber klar, es gibt natürlich auch in dem Buch von Sabine Hahn zu Gender und Gaming, da wird das halt für den Gender-Diskurs beschrieben. Sabine Hahn beschreibt sozusagen das Potenzial eines Virtuous Cycle, was daraus besteht, dass man, ist egal, wo das anfängt, weil es ja ein Kreis, sagen wir mal, man stellt mehr übergewichtige Personen dar in Spielen, auf eine faire Art und Weise, nicht auf diskriminierende Art und Weise. Das führt dazu, dass Leute, die sozusagen übergewichtig sind, oder man kann es auch abstrahieren und generell als identitäre Eigenschaft grundsätzlich beschreiben, übergewichtige Menschen spielen mehr diese Spiele. Das führt dazu, dass sie auch eher interessiert sind, an Spielen mitzuarbeiten und sich am Diskurs zu beteiligen. Und das wiederum sorgt für eine Ausdifferenzierung der Darstellung. Das ist sozusagen der Virtuous Cycle, den Sabine Hahn beschreibt. Und wohingegen ich ihr Buch in der Rezension scharf kritisiert habe, würde ich überhaupt nicht von der Hand weisen, dass die Existenz eines solchen Virtuous Cycles möglich ist. Und deshalb, wie gesagt, sehe ich keinen Grund, warum man sagen sollte, wir konzentrieren uns nur darauf. Man muss sich auf unterschiedliche Ebenen konzentrieren.
Ja.
Was wollte ich denn jetzt? Ich hatte einen abschließenden Punkt noch. Ach so, fette PR-Manager gibt's kaum, was ich auch noch sage.
Das ist auch noch ein Problem.
Finde ich es auch ein Problem, dass man einfach schon, das ist ja eine Art von gesellschaftlicher Bewegung, die man durchaus auch in der Spielebranche beobachten kann. Die schönen Leute repräsentieren nach außen und der dicke ITler arbeitet nach innen, im Geheimen. Das ist überall so tatsächlich. Ja. In der Games-Branche vielleicht sogar, da bin ich mir sogar gar nicht so sicher. Es gibt keine, so, mir fällt jetzt spontan keine wirklich extrem fettleibige Person ein in diesem Zuge, aber man hat zumindest auf der E3-Bühne und so zwar vorwiegend den schlanken Stereotypen, ja, aber auch Leute, die, ich sag mal, ein bisschen übergewichtiger sind, ne?
Ja, also wenn es sich nicht vermeiden lässt, habe ich manchmal so den Eindruck, dass es dann halt so, ja okay, jetzt ist er halt der Entwickler, so, was soll man denn machen? Ja gut, dann lassen wir ihn jetzt mal eben für 5 Minuten auf die Bühne, aber wieder weg.
Er ist kompetent, aber leider dick.
Ja, was soll man machen?
Außerdem finde ich es tatsächlich, und ich finde das, ich mache das immer noch so als zum Vorschlag, und ich biete mich auch gerne persönlich dafür an. Ich bin dafür, dass man sowas macht wie so eine Art von, sagen wir mal, Ethikkommission in der Produktion kultureller Güter. Das ist sozusagen meine Idee. Ja? Mal am Beispiel der Spieleproduktion. Und ich möchte vorweg möchte ich klarstellen, es geht mir hierbei in keiner Weise um irgendeine Form der Zensur. Nehmen wir mal an, du machst ein Spiel und in diesem Spiel sollen jetzt irgendwie übergewichtige Leute dargestellt werden oder sie werden meinetwegen auch gar nicht. Sagen wir mal, sie werden gar nicht dargestellt. Du machst Uncharted 2. Ja? Dann wäre die Funktion einer solchen ethischen Kommission, während des Arbeitsprozesses immer mal wieder, also zu schauen, was passiert da so, und auch das Spiel immer mal wieder zu spielen, die Prototypen zu spielen, und dann natürlich auch gegen Ende sozusagen sich das ganze Spiel anzuschauen und dann ein kleines Dossier zu verfassen, das zurückgeht an die Entwickler. Das muss also, dass die Kommission ist nicht gebunden an das Studio, sondern ist unabhängig und schreibt dann ein Dossier an die Entwickler, wo letztendlich nichts anderes getan wird als: Es wird rausgearbeitet im Spiel, was sind die Darstellungen, was wird nicht dargestellt und so weiter. Und die Entwickler, die können sich dann das Dossier anschauen, können sich selber entscheiden, will ich das so machen oder will ich das nicht so. Okay, ich sehe hier, also sagen wir mal Uncharted, wir haben jetzt Uncharted gemacht oder wir sind dabei, es zu machen. Übergewichtige Personen werden augenscheinlich nicht repräsentiert, was ein gesellschaftliches Problem ist, weil so und so. Rein deskriptiv. Und dann kann sich Naughty Dog hinsetzen und kann sich entscheiden, wollen wir das so machen oder wollen wir es nicht so machen. Einfach nur nicht zum Zwecke der Zensur, sondern um ins Bewusstsein zu rufen, was man tut. Das wäre sozusagen meine Idee. Ich mache es gern. Also ich sag mal so, an diesen Verein, an Game, ja, der sozusagen Verein der Branche ist, wenn ihr da so ein bisschen Mittel locker macht, sage ich mal, bin ich gerne dazu bereit, bei euch anzufangen als sozusagen unabhängiger Berater für die Spieleproduktion.
Wie aufopferungsvoll von dir.
Ist gut, ne?
Ja.
Ich finde gut.
Ich hätte sonst nämlich eben noch so gesagt, aber wer kontrolliert dann die Ethikkommission?
Ja, die Ethikkommission.
Wer garantiert, dass die Ethikkommission auch ethisch ist?
Na, ich drücke dann da schön mein Bild durch, ist natürlich klar.
Du bist die moralische Instanz, ich habe schon verstanden.
Ich bin die moralische Instanz. Naja, aber das muss man natürlich schon Leute haben, die auch, ich sag mal, nach akademisch fundierten Mitteln das herausarbeiten können.
Ja, das wäre nett, wenn es so wäre, ja.
Die in der qualitativen Analyse medialer Texte geschult sind. Ja. Zwinker, zwinker.
Ich sag ja nur.
Lass es einfach jetzt mal so unkommentiert. Lass es einfach mal stehen.
Du lässt deinen Kommentar unkommentiert.
Ich lasse meine eigene kleine implizite Bewerbung hier einfach mal ganz unkommentiert und neutral. Lass ich die mal hier stehen.
Sehr neutral, ja.
Und schiebe stattdessen lieber ein bisschen Musik hinterher, damit wir in die Hörerkommentare kommen. Ne? Die Hörerkommentare. Liebe Leute, jederzeit könnt ihr uns Kommentare zukommen lassen, so wie Strohhalm das getan hat. Strohhalm ist auf pixeldiskurs.de gegangen, wo ihr auch ohne euch anzumelden kommentieren könnt, und hat die Folge zu Kingdom Come Deliverance nochmal kommentiert. Authentizität und Rassismus. Die vorletzte schon, ne? Mhm. Und er hat dazu einen kleinen...
Ist es nicht sogar sie? Schreibt er immer unten drunter eure Strohi.
Ach so, das weiß ich jetzt nicht. Das sag mal sie. Tatsächlich. Sagen eure mal, sie. Okay, ja. Wir gehen mal von sie aus. sie hat uns einen Stream of Consciousness sozusagen geschrieben zu Gedanken zu Kingdom Come Deliverance. Sie nennt es und dann Historie zur Vorfreude auf Kingdom Come. Ich hatte mich sehr auf Kingdom Come gefreut. Mal was anderes, kein Fantasy-Setting. Kickstarter-Programm, kleines Studio, die halbe Welt zweifelt. Die ziehen das durch. Klingt spannend. So war mein Eindruck. Und dann plötzlich die Debatte. Das Spiel sei irgendwie rechtsradikal? Hätte zumindest eine rechtsradikale Tendenz? Ich schaue nach. Die USK hat das Spiel ab 16 freigegeben. Es ist nicht auf dem Index gelandet. So schlimm kann es nicht sein. Es erscheint ungekürzt und unverändert in Deutschland. Okay, es stimmt, es sind keine farbigen Menschen im Spiel. Man kann ja darüber streiten, dass das wieder mal eine verpasste Chance ist. Finde ich auch sehr schade. Und dann, okay, nicht das Spiel ist rechtsradikal, sondern einer der Entwickler. Ein wichtiger Entwickler. Ich habe keine Lust, das Ganze nachzurecherchieren. Ich höre viel. Facebook-Einträge von 2011, ein T-Shirt von einer Band, deren Sänger wohl rechts ist, ein Spielinterview bei einem tendenziell rechten Blatt. Soll ich diesen Menschen jetzt verurteilen und abstempeln? Klingt eher nach einem ungeschickten Presseauftritt, als nach wehret den Anfängen. Niemand hat konkret zu etwas aufgerufen oder angestiftet. Ich kenne den Menschen nicht. Vielleicht wären wir politisch anderer Meinung. Sicher haben wir einen anderen Musikgeschmack. Aber soll ich nun die Höchststrafe verhängen? Boykott? Obwohl er sich öffentlich entschuldigt hat? Ich kann doch nicht jedem, der sich öffentlich entschuldigt, Heuchelei unterstellen. Er sagt, es tut ihm leid, falls er jemanden verletzt hat. Zählt das gar nichts? Und dann, denke ich, es gibt auch andere Künstler, die umstritten sind. Kann ich Tom Cruise noch sehen? Kann ich Michael Hollaback lesen? Den kenne ich gar nicht. Michelle Hollaback? Ich möchte es jetzt nicht falsch aussprechen. Ist die Verbindung des Entwicklers zu seinem Werk in diesem Fall so stark, dass sich mir beim Spielen eine rechte Ideologie aufdrängt? Ich bin nicht aus Pappe. Ich halte das aus. Und dann, denke ich, unterstütze ich mit dem Kauf einen rechtsradikalen Verein oder ein polnisches Entwicklerstudio? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich kaufe das Spiel, weil es entwickelt wurde und weil ich denke, dass es vielleicht tatsächlich etwas Neues ist. Und dann, denke ich, wenn das Spiel erscheint und ich ein paar gute Let's Plays dazu sehe, die mir gefallen, dann werde ich mir das zulegen. Und vielleicht denke ich dann doch hier und da über die verpasste Chance nach, Farbige ins Spiel einzubauen. Dann genieße ich die Musik und die grafische Darstellung, schwinge ein Schwert oder nehme ein paar Leute aus. Mal schauen. Eure Strohi. Vielen Dank, liebe Strohi, für diese kleine und dann Historie. Ich denke, wir haben das Thema zu Genüge diskutiert und müssen an der Stelle nicht mehr weiter darauf eingehen. Nein. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Kommentar. Und ich dachte, vielleicht können wir einfach abschließend, einmal weil wir das sonst so selten machen, es gibt ja durchaus auch Leute, die schreiben uns auf iTunes Rezensionen, ne? Und bewerten dort unseren Podcast. Wir schauen da so gelegentlich rein und ich möchte deshalb an dieser Stelle das einfach mal tun, gemeinsam mit euch allen auch da draußen. Einfach mal einen Blick auf unsere iTunes-Rezension werfen und gleichermaßen euch dazu auffordern, uns ebenfalls dort zu rezensieren. Und warum, das sage ich euch gleich. Zunächst mal muss man sagen, es sind ein paar Rezensionen dazugekommen. Wo geht es hier von alt nach neu los? Es sind gar nicht so viele.
Also ich habe es gerade auch offen, den aktuellsten.
Ich auch. Also wir haben Rezensionen hier, 2016 war das noch, da hieß es, hat Riklef 79 geschrieben. Sehr schöner, interessanter Podcast, der das Thema Computerspiele recht wissenschaftlich betrachtet und dadurch auch gerne neue Blickwinkel eröffnet. Dann hat Tobi uns eine Rezension gegeben und geschrieben, der Podcast braucht mehr Rezensionen. Und dann geht es hier 2017 weiter. Musaku Laden schreibt, mein liebster deutscher Games-Podcast. Schön, es freut mich. Klasse Podcast, anspruchsvoll bis akademisch und dennoch kurzweilig und unterhaltsam. Der bunte Themenmix in der ersten Hälfte einer Episode sorgt dafür, dass man schön in Stimmung kommt und Berührungsängste verfliegen. Und in der zweiten Hälfte geht es dann mit dem jeweiligen Tagesthema ans Eingemachte. So schnell können 2 Stunden vergehen. Bitte immer weiter so bzw. unbedingt reinhören. Außerdem gibt es interessante Artikel auf der Webseite des Podcasts. Falk Ebert hat ebenfalls
unseren Achso, ich wollte nur sagen, also das ist wahrscheinlich auch der Falk, der auf Pixeldiskurs häufiger mal kommentiert. Gehe
ja,
ich mal davon aus.
Ja, ja, und auf Facebook auch kommentiert. Oh. Vielen Dank, Falk Ebert, für die rege Teilhabe an unserem Podcast. Falk Ebert gibt uns eine Rezension von 4 Sternen und sagt, kann man machen.
Warum nur 4?
Warum nur 4, nicht 5? Falk Ebert schreibt, ich höre nicht jede Folge, aber ich höre immer mal wieder gerne rein, wenn mich ein Thema interessiert. Wir müssen Videospiele als Kulturgut ernst nehmen, weil sie unser Leben unheimlich prägen. Deshalb bin ich für Angebote wie Pixeldiskurs sehr dankbar. Man merkt, dass ihr unheimlich viele gedankliche Tools, theoretische Gebäude und Blickwinkel durch euer Studium mitbringt. Bringt das gerne mehr ein. Vielleicht sogar in ein paar Game Studies 101 eigentlich.
Ja.
Folgen. Ausrufezeichen. Ja, lieber Falk, darüber haben wir sogar auch schon mal intern gesprochen und darüber nachgedacht, ob wir mal so was machen. Vielleicht so eine Art von serieller Podcast-Publikation, in der wir sozusagen Grundlagen der Game Studies in unterhaltsamer, aber zugleich informativer Art und Weise, wie das für unseren Podcast üblicherweise so der Fall ist, aufarbeiten. Das wäre allerdings ein größeres Projekt und wir müssten uns dann überlegen, wie wir die Zeit, die Kapazitäten dafür freimachen, ob wir es schaffen. Und ob wir das in irgendeiner Form vielleicht im Rahmen von einer Patreon-Kampagne oder sowas tun, da müssen wir uns dann intern nochmal Gedanken darüber machen. Aber vielen Dank für die Anregung, sie ist zur Kenntnis genommen. Justopian hat uns außerdem im Dezember 2017 geschrieben, bester deutscher Game Studies Podcast, 5 Sterne. Sehr guter Podcast über Videospiele, der die Thematik die meiste Zeit aus der Perspektive der Game Studies betrachtet. Das ist dem Hintergrund der Moderatoren geschuldet, tut dem Vergnügen aber absolut keinen Abbruch. Wirtschaftliche Betrachtungen oder solche aus Entwicklersicht sind die Ausnahme. Der Pixeldiskurs bietet einen guten, verständlichen und unterhaltsamen Einblick in die Videospielszene. Die beiden Stammmoderatoren artikulieren klar und wissenschaftlich präzise, sprechen deutlich, in Klammern nicht mal selbstverständlich in der großen Podcast-Welt, und schaffen es, ihre lockere und immer wieder witzige Art durch ihren Podcast zu transportieren. Chapeau, ich freue mich auf jede neue Folge. Vielen herzlichen Dank, Justopian. Und vielen herzlichen Dank an alle, die uns hier Kommentare hinterlassen haben und Rezensionen hinterlassen haben. Und ich möchte an dieser Stelle, ich rufe ja immer zum Ende des Podcasts zum Kommentieren und Partizipieren auf, an dieser Stelle möchte ich das ebenfalls tun und spezifisch dabei unterstreichen, dass eure, sowohl die Bewertungen, die Sternewertungen, die ihr uns auf Apple Podcasts, heißt es ja mittlerweile, beziehungsweise iTunes früher, gebt, dass die wichtig für uns sind, ebenso auch die Rezensionen, denn umso mehr Bewertungen, umso mehr Rezensionen wir haben, idealerweise natürlich positive Bewertungen, umso mehr Leute finden unseren Podcast dann auch und wir können neue Personen akquirieren, die uns lauschen, die dann auch wiederum mit euch als Hörerschaft interagieren und kommunizieren, produktiv diskutieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, wie immer, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns, wie gesagt, auf Apple Podcasts. Ich habe es immer noch als iTunes hier stehen. Ich ändere das jetzt gerade mal. Apple Podcasts. Und lasst uns etwas Feedback da. Ihr könnt es auch auf pixeldiskurs.de direkt tun, ohne euch anmelden zu müssen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Ihr könnt auf Facebook und auf Twitter uns erreichen. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, wäre das natürlich umso fantastischer. Dann könnt ihr uns Spenden schicken. Der entsprechende Button zu unserem PayPal-Account befindet sich auf der pixeldiskurs.de-Seite. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke und Meinungen zum Thema der Woche, zum Fat-Shaming. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche.